Sag mal, habe ich eigentlich schon mal erzählt, wie ich das erste Mal Gremlins 2 gesehen habe?
Nein, hast du nicht? Oh, ich freue mich jetzt aber.
Nee, das muss ich irgendwann mal machen, aber jetzt wolltest du ja eigentlich irgendwas
Schade.
erzählen.
Ja, mir ist nämlich was eingefallen. Und ich habe Lust auf was Neues. Ich habe nämlich gedacht, vielleicht könnten wir ja den Spätfilm umbenennen. Schluck.
Ja, also das ist halt so mit der Trademark ein Problem. Was denn in was
Ich
denn?
weiß, das ist schwierig, ja. Ich dachte vielleicht mehr so was wie Gangster streicheln Katzen oder so.
Wie kommst du denn auf die Idee?
Ich fand den also Spätfilm, ich habe nochmal drüber nachgedacht, was es eigentlich bedeuten soll. Mir ist es nicht so ganz klar.
Nee, der Spätfilm ist ja eigentlich so die Spätvorführung, entweder im Fernsehen oder im Kino.
Ja, das sagte mein Vater immer. Wollen wir nicht noch den Spätfilm anschauen?
Wenn du so nach uns googelst, dann findest du ganz viele Treffen mit uns und dann der erste, außer so irgendwie Duden oder so, der nicht uns ist, ist so ein Treffer irgendwie so ein psychologischer Aufsatz, was der Spätfilm mit der Pubertät zu tun hat. Das kannst du ja dann
Sollte ich mal lesen.
mal genau durchlesen, dann weißt du mehr.
Ja, aber ich hätte gern was Witzigeres.
Ja, wie kommst du denn ausgerechnet auf Gangster streicheln Katzen?
Das ist mal so eine Eingebung. Nein, das war ja deine ursprüngliche Idee.
Wir haben noch diese berühmt-berüchtigte Generalprobe auf Band.
Ja.
Da nennen wir es noch immer Gangster streicheln Katzen.
Also diese Batman.
Genau,
Okay.
Batman, was?
Nein,
The
es.
Dark Lord Rises ist was.
Also es stimmt tatsächlich, dass ich dachte, so ein neuer Name wäre oder ein anderer Name wäre ganz cool, aber so ein Imagewechsel ist ja immer ein bisschen schwierig. Denke nur an Riders heißt jetzt Trix. Ja, Trix ist voll.
Tja, oder denk daran,
Also
wie
uncool.
Commander Riker sich einen Vollbart hat wachsen lassen.
Das war jetzt vielleicht nicht die schlechteste Idee. Aber nee, wie komme ich auf Gangster streichen Katzen, streicheln Katzen? Das hat was mit dem Film zu tun, den wir heute besprechen.
Das war schon der zweite Gangster mit der Katze, nicht wahr? Das war ja damals meine Intention. Blofeld haben wir auch gesehen mit der Katze.
Ja.
In Diamantenfieber hatte er die ganze Zeit die Katze auf dem Schoß. Ja, es
Ist
ist
ja dann
so
auch eine
ein.
falsche Katze, eine geklonte oder
Ja,
irgendwie
die
sehr ähnliche Katze.
geklonten Blofelds hatten auch Katzen, genau. Da war ja auch irgendwie dann, dass die Katze irgendwie ihn entlarvt hat. Also das war auch sehr
Ja.
verbrochen. Ja, das ist schon so ein filmischer Code, so, wenn man nicht sagen würde, ein Klischee, dass so Obergangster gerne eine Katze streicheln.
Genau.
Aber ich mag Spätfilm, ich habe mich damit jetzt identifiziert. Ich mag unser Kürzel SF, weil der auch Science Fiction drin
Ja.
steht. Ich habe ja auch diese Idee neulich dir gegenüber geäußert für einen
Neue Logo.
Logo-Relaunch, wo man aus dem SF einen Kinoprojektor machen könnte. Nur fehlt es mir da sowohl an Talent als auch an der Software. Wenn irgendjemand so
Was
einen.
mit Paint?
Ja, genau, nicht? Wenn jemand einen guten Alternative für Photoshop kennt, die halt nicht 2 Milliarden Euro im Monat kostet, da wäre ich sehr dankbar für den Tipp und kommt mir bloß nicht mit GIMP, weil The GIMP, da kriege ich jedes Mal einen Wutanfall, wenn ich das versuche zu benutzen. Das ist meiner Meinung nach einfach unbenutzbar. Ich weiß, Open Source und so, juhu, tralala, aber das Ding ist so schrecklich. Das, nee. Ja,
Ich glaube, ich habe es noch nicht mal geschafft, in das Programm ein Foto von mir reinzuladen.
ich dachte, das habe ich geschafft. Ich habe ja aber mal einmal so eine großartigere Bildbearbeitung gemacht und allein, mir ist es nicht gelungen, halt Schrift, also Ebenen mit Schrift drin, die Schrift auf der Ebene zu verschieben. Ich musste es dann im Endeffekt immer so machen, dass ich das Schriftfenster groß ziehe und dann an der Stelle, wo ich es
Wieder
haben will,
kleiner.
wieder klein ziehen, weil das so grausam war. Also wahrscheinlich gibt es irgendeine einfachere Methode, aber ich habe es einfach nicht hinbekommen. Nee, nee, nee. Du hast ja schon geteasert und aus
Was
dem Lesen
teasert?
geteasert, genau, aus dem Lesen. Unsere Hörerinnen und Hörer ist ja eh,
Ach
wenn
so.
sie die Folge runterladen, dass wir den Paten gucken. Und da fiel mir ein und auf, als wir den jetzt geguckt haben, dass der Part wahrscheinlich der Film ist, den ich am häufigsten gesehen habe. Einzig mit konkurrieren könnte noch Braveheart. Das war mal so.
Und Herr der Ringe, das gucken wir jedes Jahr.
Wir haben es letztes Jahr nicht geguckt, aber
das war schon.
Ich habe halt auch schon früher angefangen mit dem Paten und ich habe den halt, also ich habe den einfach echt, echt oft gesehen. Ich kenne den Film voll aus, wenn ich Herr der Ringe auch. So, es kommt in die ähnliche Gegend. So. Hm. Ich wollte aber eigentlich über Braveheart kurz reden. Nämlich, das war so my guilty pleasure als Teenager. Und zwar war ich 16 und hatte meinen ersten Job.
Ich dachte jetzt.
Und hab mir von meinem ersten Gehalt einen Videorekorder gekauft. Und zwar so richtig das geile Schnieketeil. Der konnte nicht nur Longplay, also mit super scheiß Bildqualität, doppelt so viel auf eine Videokassette aufnehmen. Nein, der hatte auch das Special Feature, dass der amerikanische Videos abspielen konnte. So, wir haben irgendwie in Europa so, war damals ja. PAL und Amerika hat irgendwie immer so ein anderes Format und die meisten Videorekorder konnten das nicht, wenn du dann irgendwie US-Import versucht hast anzugucken, war das Bild total verzerrt. Mein Videorekorder konnte das.
Wow.
Und
da hast du dir Gremlins 2 ausgeliehen.
Nee, das habe ich im Kino gesehen, das muss ich mal wann anders erzählen, wie das war. Nein, Braveheart habe ich dann von einem Kumpel, dessen Schwester noch heute in Amerika lebt, mir ausgeliehen und ungefähr, also das war so quasi mein erster englischer Film, den ich in Originalton geguckt habe und habe den wirklich so oft geguckt, dass ich irgendwann, als ich ihn mal auf Deutsch im Fernsehen gesehen habe, auf Englisch mitreden konnte. Ja, das war meine Braveheart-Story.
Wow.
Ich würde sagen, fang an, oder?
Jo.
You spend time with your family?
Sure I do.
Good. Because a man who doesn't spend time with his family can never be a real man. Come on. You look terrible. I want you to eat. I want you to rest well, and a month from now, this Hollywood big shot's gonna give you what you want.
It's too late. They start shooting in a week.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
Paula.
Hallo Daniel.
Hallo liebe Zuhörerin.
Hallo liebe Zuhörer.
Herzlich willkommen zum Spätfilm Folge 31. Wir sprechen heute endlich über den Film, über den ich seit der allerersten Folge sprechen will. Ach, meinen absoluten Lieblingsfilm, Der Pate.
Oh, man wird es nicht schon längst gemacht.
Godfather. Ja, es kam halt immer was dazwischen. Ja. So. Wie die Frage, warum die SPD das nicht schafft mit der Vollbeschäftigung. Kommt dort immer irgendwas dazwischen.
Ja gut, das heißt aber... ja. Achso, wir sprechen übrigens nur über Der Pate 1, weil mehr haben wir auch nicht geguckt.
Das stimmt.
Obwohl ich meiner Meinung, wir meiner Meinung nach schon noch die anderen Teile hätten gucken können, ne?
Das machen wir noch. Das schieben wir noch nach in den nächsten Monaten, Wochen, Jahren. Hm. Aber,
Jahren. In der 62. Folge dann.
Jedenfalls ist auch schon halt dieser Teil 1. Ich finde, der ist auch halt anders als zum Beispiel Herr der Ringe, als alleinstehendes Kunstwerk kann man den gut betrachten. So, die Fortsetzungen sind gut. Ich gehöre zu den wenigen Leuten, die auch dem dritten Teil einiges abgewinnen können. Aber, der macht einfach, das ist eine runde Sache, so der erste Teil.
Ja, aber ich hätte schon gerne weitergeguckt gestern.
Ja, das können wir doch machen. Du kannst auch privat weitergucken,
privat, genau.
Mit mir.
Das ist ja jetzt nicht immer so, nur geschäftlich.
Genau, nicht immer nur hier für die Flatter-Spenden gucken, sondern auch mal privat gucken. Ja, du sagtest gerade, dass wir, dass es schade ist, dass wir nur den ersten gesehen haben. Mhm. Aber Den haben wir jetzt auch schon im Laufe von 3 Abenden und einem Gescheiterten gesehen, denn wir haben jetzt langsam das Problem, was alle jungen Eltern haben, dass unsere jüngste Tochter mittlerweile mehr versteht als so ein Brokkoli, aber trotzdem noch nicht ins Bett geht wie ein Kind, sondern wir immer erst sehr spät dazu kommen, Filme zu gucken oder Podcasts aufzunehmen oder dergleichen. Und dann ist so ein 3-Stunden-Film halt schlichtweg an einem Stück nicht drinne. Und jetzt halt noch 2 von den 3-Stunden-Filmen hinterherzuschieben, wäre halt auch ein Problem gewesen. Da wären wir auch nicht sehr bald zum Podcasten gekommen. Ich fand es jetzt bei dem nicht so, also das wird sich ja auch nicht erstmal ändern, denke ich, dass wir wieder Filme ohne Unterbrechung gucken. Das war jetzt bei dem nicht so dramatisch, weil wir den beide, du kanntest ja sogar auch noch alle Namen. Das hat mich ja total begeistert, als du irgendwie von Kay schon sprachst, bevor ihr Name genannt wurde.
Ja, ich konnte, also tatsächlich konnte ich mich ziemlich gut an den ganzen Film erinnern. Das ist ziemlich ungewöhnlich.
Ich habe dich halt schon oft genötigt, den zu gucken.
Nee. Ich glaube, ich habe den erst zum zweiten Mal gesehen.
Nee, wir haben ihn mindestens schon zusammen zweimal. Also das war mindestens das dritte Mal, dass wir ihn zusammen gesehen haben. Ich meine sogar schon öfter noch.
Das wüsste ich aber.
Doch, doch. Aber andererseits ist es auch schade, gerade bei dem Film, weil ich finde, das ist halt eine unglaublich große Stärke davon, wie der dich reinsaugt, wie er ist halt 3 Stunden,
es ist schade, dass wir es nicht am Stück
genommen ist. Ich finde halt, der Film ist 3 Stunden geht der ist sehr langsam erzählt, der arbeitet mit vielen Longshots, mit vielen auch Bildern, die erstmal unerklärt dastehen gelassen werden und trotzdem finde ich, dass der so einen Sog entfaltet, dass du ihn halt wirklich an 3 Stunden runtergucken kannst, ohne einmal irgendwie nicht vollgepackt zu sein. Jedenfalls geht's mir so. Und ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, 10 Mal oder sowas habe ich den Film schon gesehen und ich kann ihn immer wieder gucken und ich entdecke halt auch jedes Mal noch was Neues, weil der so unglaublich viele Levels hat. Mhm. Aber sag mal, wie hat denn dir der Film gefallen?
Mir hat er auch sehr gut gefallen.
Das ist doch schön.
Also es ist mir dann erst im Nachhinein aufgefallen, als du sagtest, dass der so langsam erzählt, dass das wahr ist. Weil es dann wirklich nicht langweilig wird. Du kannst wirklich aus jedem Bild total viel rauslesen.
Das ist alles durchkomponiert, das ist der Hammer. So. Ja. Das ist, also, machen wir gleich, gehen wir der Reihe nach. Ich nenne erstmal ein paar Eckdaten. Der Regisseur ist Francis Ford Coppola. Seines Zeichens bekannt zum Beispiel für die 3 Pate-Filme und sein zweites oder je nachdem viertes großes Meisterwerk ist Apocalypse Now. Außerdem aus seinem Schaffen sind noch bekannt so Filme wie The Conversation, der Dialog, jetzt auch wieder sehr aktuell, geht es um Überwachung aus den 70ern auch. Ich glaube, zwischen der Pate 1 und 2 ist der entstanden. Oder haben wir auch schon erwähnt im Zusammenhang mit Nosferatu damals seine Dracula-Verfilmung aus den 90ern. Mhm. Das sind so, ich denke, seine bekanntesten Werke. Der Film ist 1972 erschienen und in den Hauptrollen spielen als der alte Pate Vito Corleone Marlon Brando. Seinen Sohn und Nachfolger Michael Corleone spielt Al Pacino, dessen Frau, anfangs Freundin, später Frau, Kay Adams, wird gespielt von Diane Keaton. Sonny Corleone, der älteste Sohn, wird gespielt von James Caan, Tom Hagen von Robert Duvall, Connie Corleone von Talia Shire, der Schwester von Francis Ford Coppola, und Fredo wird von John Cassale gespielt. Das ist auch irgendwie ein unglaublich gutes Line-up bei unserem noch immer unveröffentlichten Fragebogen. Da hatte ich ja auch mal gesagt, so wer meine Lieblingsschauspielerin ist. Und ich glaube, ich hatte da Galadriel gesagt.
Ja.
Aber ich glaube, Diane Keaton würde da auch ganz nah rankommen. Ich finde die ziemlich cool.
Nee, ist sie schon.
Ich meine, da oder halt hier in dem
Außergewöhnlich gut.
Finde ich schon gut. Schau mal hier Annie Hall, den Woody Allen, den Durchbruch von Woody Allen. Der ist ja auch sehr, sehr geil. Oder halt überhaupt in den alten Woody Allen-Filmen spielt sie eigentlich immer mit. Was ich auch ganz spannend fand, ist John Cassale, Cassale, ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird, der den Fredo spielt. Der ist echt krass. Der ist nicht irgendwie voll früh gestorben. Der hat nur irgendwie 5 oder 6 Filme gedreht, so. Oder also echt wenige. Aber wenn du dir mal irgendwie auf der IMDb seine Filmografie anguckst, dann waren das alles voll die Knaller, also.
Mhm.
Da. Was
denn noch zum Beispiel?
Ich weiß es nicht mehr auswendig, aber der hat wirklich irgendwie 6 total krass gute Filme gemacht, sowas um den Dreh, und dann ist er gestorben, so. Das ist echt schade. Aber so geht's halt manchmal.
Genau.
Das Budget habe ich noch nicht gesagt. Der Film hatte ein ziemlich dickes Budget für seine Zeit. 6,5 Millionen Dollar. Das war so ungefähr das Niveau von dem James Bond, den wir da auch hatten. The Diamonds Are Forever.
Mhm.
Und das Genre war Mafia-Film, Gangster-Film, Familienepos, Trilogie zusammen mit den anderen oder Period-Piece.
Period Piece.
Ja, also ein Film, der einen Abschnitt der Zeitgeschichte darstellt. Nämlich hier die 40er.
Piece. Teil, okay. Mhm.
Die Ende 40er und frühen 50er Jahre werden ja porträtiert. In Amerika, genau. Erzähl uns doch mal die Handlung in 5 Sätzen.
Ja, da bin ich nicht so ganz sicher, ob wir das nicht mal anders machen sollten. Weil ich habe mir echt viele Notizen gemacht, die natürlich alle quasi chronologisch geschrieben sind.
Ja, die würde ich alle durchgehen natürlich noch, aber ich würde trotzdem mal zusammenfassen. So, ich kann es auch gerne machen.
Nur, und dann gehen wir später halt einfach ins Detail.
Das
ist nicht außergewöhnlich, gell?
Nur ganz grob einfach nur sagen, worum es denn geht in dem Film.
Ja, also du hast diese Mafia-Familie, die Corleones, sind die in New York? Nee,
genau,
sind nicht?
Doch, New York auf Long Island statt von New York.
Da haben sie sich niedergelassen. Offenbar sind sie auch nicht die einzige Mafia-Familie, sondern es gibt noch 5 andere Clans.
Nee, es gibt, ja doch.
Oder 4, fünf,
genau, es geht immer von den 5 Familien.
Die anderen 5.
Aber da zählen sie sich nicht dazu.
Genau, und diese Mafia-Familien, die teilen sich quasi die Lenkung der Stadt. Ja,
der
also,
Unterwelt, genau.
Ja, es ist ja nicht nur die Unterwelt, die kommt ja nach oben. So, und irgendwann geraten sie halt miteinander in Konflikt. Nämlich, als die eine Familie die andere Familie anhaut, zu kooperieren.
Ins Drogengeschäft einzusteigen.
Ja, genau. Also die Corleone-Familie, die schmiert wohl irgendwie die Politik, und das hat genau Politik und Glücksspiel.
Ja, also ihr Geld machen sie mit Alkohol, Glücksspiel und Gewerkschaften.
Und irgendwie haben sie halt die Politiker halt alle.
Genau.
So, und da sind halt die anderen Familien meinen, dass sie dadurch gehemmt würden. So. Genau, und deswegen sollen die Corleones auch bei den Drogen mitmachen. Das lehnt der alte Vito Corleone ab. Der alte ist so der Mafia-Chef.
Pate.
Und genau, der Pate wird er da genannt. Und diese Ablehnung, die fassen die anderen Familien irgendwie nicht so gut auf. Und dann gibt's Mord und Totschlag innerhalb dieser oder unterhalb der Clans, zwischen den Clans so. Und auch der Pate wird angeschossen und überlebt irgendwie nur knapp und möchte dann gerne Frieden schließen. Er möchte das.
Nachdem sein ältester Sohn ermordet
wurde. Der dann auch noch ermordet wurde. Ja, genau. Jetzt hat er auch einen Sohn, den Michael, der überhaupt nichts mit dieser ganzen Unterweltgeschichte oder mit dem Verbrechen zu tun haben möchte, sondern ziemlich staatstreuer. Oder es ist halt ein Amerikaner, der irgendwie Soldat ist und auch an der Front war und so.
Jetzt, also wir steigen 45 ein, da ist er gerade Kriegsheimkehrer und hochdekorierter Soldat aus dem Zweiten Weltkrieg.
Genau. Aber ich möchte noch gar nicht sagen, wie es dazu kommt, aber aus bestimmten Gründen übernimmt Michael dann doch die Geschäfte, die mafiösen Geschäfte. Und ja.
Am Ende ist er dann der neue Part. Genau. Am Anfang ist er der Außenseiter und es endet aber damit, dass er dann am Ende da der große Boss
ist. Genau, also er versucht, genau, das ist vielleicht auch wie bei so einem griechischen Held, ne? Er versucht seinem Schicksal zu entfliehen, möchte kein Erbe dieses Unternehmens in Anführungsstrichen sein. Und dann wird er am Ende mindestens genauso böse.
Ich habe es mehrfach gelesen, dass es mit Shakespeare verglichen wurde. Es war ja quasi ein tragischer Held wie bei Shakespeare, der auch versucht, seinem Schicksal zu entgehen und dadurch gerade umso mehr hineingezogen wird. Ja, dann erzähle ich mal zur Produktion und ich glaube, jetzt könnt ihr euch gemütlich zurücklehnen.
Weil es so lange dauert.
Es gibt so viel zu erzählen zu der Produktion. Der Film. Der basiert auf dem gleichnamigen Roman von Mario Puzo und jener Mario Puzo lieferte auch den ersten Drehbuchentwurf, weil er dafür auch, also er hat irgendwie die Rechte relativ günstig verkauft, aber dann hat er irgendwie noch das Drehbuch geschrieben, wofür er wohl einiges mehr bekam. Und der Francis Ford Coppola, der wollte zunächst den Film gar nicht machen, weil er, und da stimme ich ihm voll und ganz zu, fand, dass der Roman Trash ist. Er hatte sich aber mit seiner Filmfirma, deren Name mir gerade entfallen ist, gnadenlos verschuldet, als er den letzten Film eines gewissen George Lucas gedreht hat. Und auch da fehlt mir der Filmname jetzt nicht ein, das ist schon peinlich. THX. Ja, aber wie weiter? Ich google das mal gerade.
Dann eine Ziffernfolge.
Ja.
51.
Nee, es sind 3 Ziffern. THX. Nee, 4. THX 1138 war der Film von Lucas und der war von Francis Ford Coppola produziert worden, aber war halt gefloppt und damit stand diese Firma kurz vor der Pleite und deswegen hat Francis Ford Coppola überhaupt angenommen, diesen Film zu machen. Das Studio hatte vorher schon eine ganze Menge andere Regisseure angefragt und Coppola hatten sie eigentlich, der war damals noch überhaupt nicht erfolgreich, den hatten sie eigentlich nur angefragt, weil er Italiener war.
Ach, und
sie dachten, der könnte da vielleicht irgendwie ein bisschen Authentizität reinbringen. Hat er auch gemacht. Und zwar hat er nämlich zum Beispiel später mal erzählt, dass der Terminus Don Corleone total falsches Italienisch wäre, da Don quasi wie Onkel verwendet wird. Mhm. Hätte es eigentlich Don Vito heißen müssen. Aber Mario Puzo konnte kein Italienisch und hat deswegen sich das quasi ausgedacht, Don Corleone, und damit aber später dann einen Gebrauch etabliert, so dass dann im Anschluss an Roman und Film sich das eingebürgert hat, dass man Don auch in dieser Weise verwenden kann. Fand ich so
linguistisch. Du meinst jetzt in der realen Welt?
So in der realen Welt.
Dass die Mafia-Bosse.
Ja, nicht nur Mafia. Don ist ja, wie gesagt, Don ist ja, wird ja halt auch für Patenonkel und so benutzt. Mhm. So, das wäre halt dann Don Vito, aber es wird dann halt nicht nur Onkel Daniel, sondern auch Onkel Brockmeier. Würde es dann auch heißen. Schon in dem Roman und dann natürlich auch in dem Film stecken jede Menge echte Mafia-Bezüge drin. Also sehr, sehr viele Figuren sind auf Basis von Mafiosi gezeichnet worden. Ich kenne die jetzt alle nicht so, die Mafiosi der 40er, 50er und 60er der USA. Da war auch irgendwo hier, wie heißt der? Al Capone, genau, der steckte da auch irgendwo drin oder seine Kinder oder sowas, ich weiß es nicht mehr genau. Das, was noch so das Spannendste ist der Charakter Johnny Fontaine, der den wirklichen Patensohn von dem Paten spielt, also die Rolle. Mhm. Und die ist halt angelegt an Frank Sinatra. Nämlich Johnny Fontaine bekommt eine wichtige Filmrolle dadurch, dass der Pate oder halt die Familie dem Produzenten, der die Johnny nicht geben will, einen Pferdekopf ins Bett legt und danach hat er dann die Filmrolle. Wie viel jetzt an dieser Anekdote dran ist, weiß ich nicht, aber es gibt halt so die Gerüchte, dass Frank Sinatra hat einen Oscar bekommen für auch irgend so einen Film, so einen Kriegsfilm und dass er für die Rolle, dass er da eben nicht vorgesehen war und seine Mafia-Beziehung hat spielen lassen, dass er die gekriegt hat und damit dann später seinen Oscar. Das ist so ein Gerücht und als Frank Sinatra das Buch gelesen hat, war er wohl auch stinksauer auf Herrn Puzo, weil er sich da wiedererkannte, obwohl der immer geleugnet hat, nein, das wäre nicht für Sinatra, aber es war ziemlich offensichtlich. Ja, und der Dreh zu dem Film war eine einzige Katastrophe. Coppola musste von Anfang an gegen die Widerstände des Studios kämpfen, die alles billiger, einfacher, weniger aufwendig und einfach anders haben wollten als er. Aber er hat sich wirklich fast in allen Belangen durchgesetzt. Das fing an mit dem Casting, wo Al Pacino seinen Text vergessen hat, der Vollhonk, und deswegen fast rausgeflogen war.
Also der hat das Skript zu Hause vergessen, oder?
Nee, dem ist während des Vorsprechens hatte er einen Blackout und damit wäre eigentlich nicht gecastet worden, wenn es nach dem Studio gegangen wäre, aber Francis Ford Coppola wollte ihn halt unbedingt haben für die Rolle. Dann, was halt noch viel dramatischer war, war halt dass Marlon Brando halt, den wollte das Studio überhaupt nicht haben. Der war zu der Zeit ganz unten durch, weil der sich halt immer wie eine Diva am Set aufführte. Also der muss wohl ein enormes Star-Allüren immer gehabt haben und sich auch ziemlich kindisch bei Drehs verhalten haben und Produktion wirklich irgendwie aktiv sabotiert haben. Ich hatte dir ja auch erzählt, es gibt so eine Szene, wo Vito Corleone im Bett verletzt die Treppen hochgetragen wird und er hat halt irgendwie als Scherz Gewichte ins Bett gelegt, so, damit die Leute schwerer zu tragen haben. So das Niveau war halt das immer, wie sich Marlon Brando aufgeführt hat. So. Und das Studio wollte den auch nicht haben und haben dann irgendwann gesagt, okay, er soll ein Casting machen und Francis Ford Coppola wusste halt, dass sich Marlon Brando da nie drauf einlassen würde, auf ein Casting, weil das unter seiner Ehre war, so man sollte ihm Rollen anbieten und der spricht nicht vor für Rollen, weswegen Coppola zu ihm gefahren ist und ihm vorgegaukelt habe, sie müssten irgendwie Probeaufnahmen machen, um Lichtverhältnisse und Make-up und so zu testen, weil er war erst 47, sollte aber diesen Vito Corleone spielen, der über 60 war. Und so konnten sie solche Probeaufnahmen machen, sie dann dem Studio vorführen konnten. Und die waren halt vollauf begeistert, was Brando da ablieferte. Und da bei diesem Casting hat er Finger nämlich an mit dieser berühmten, dass er sich Watte in die Backentaschen steckte, um dem Don Corleone, also einen Bulldoggen-Gesicht zu bekommen.
Ja.
Bei dem späteren Film haben sie ihm dann richtige Mundstücke gemacht, sodass er nicht immer mit Watte im Mund rumlaufen musste. Ja, achso, und Schuhcreme hat er sich in die Haare geschmiert.
Damit was?
Einfach nur wahrscheinlich für die Pomade oder vielleicht hat er damit die weißen Haare gemacht. Ich habe keine Ahnung. Das war auch noch so eine Anekdote, die ich gelesen hatte. Er hat aber viel improvisiert, auch der Herr Brando. Zum Beispiel die Ohrfeige an Johnny Fontaine stand nicht im Skript. Er hat einfach mal seinen Schauspielkollegen Al Martino geohrfeigt. Der ist auch ein bisschen so, man sieht es nicht so richtig, man sieht ihn von hinten, aber er ist so ein bisschen überrascht, sag ich mal. So, das ist halt echt, weil er nicht wusste. Andererseits konnte sich Brando dafür seinen Text nicht sonderlich gut merken und musste die ganze Zeit mit Pappkarten ausgestattet werden, auf denen er seinen Text ablesen konnte, weil er das irgendwie wohl nicht meinte, dass er seinen Text lernen muss. Und die berühmte Katze, die du schon erwähnt hast, die stammt von Coppola. Ich hatte dir, glaube ich, auch gesagt von Brando, aber das hatte ich auch zuerst gelesen, aber dann hatte ich in anderen, vielen anderen Quellen, und das scheint die authentische Geschichte zu sein, dass Francis Ford Coppola da eine streunende Katze auf dem Studiogelände gefunden hat und sich extra mit der angefreundet hat, um sie dann Marlon Brando auf den Schoß zu setzen, damit der da eine Katze streicheln kann. Genau, George Lucas, wie hatten wir ja schon erwähnt, hat sich auch bedankt, indem er nämlich beim Schnitt mitgearbeitet hat, ohne dafür in den Credits erwähnt zu werden. Es gibt da die berühmte Matratzensequenz, in der halt die Corleones auf die Matratzen gehen. Das ist ihr Begriff dafür, dass sie jetzt Krieg gegen die anderen Mafia-Familien führen, wo sich halt dann die Kämpfer oder die einfachen Gangster müssen sich dann halt jederzeit bereithalten, und deswegen schlafen die da auf Matratzen auf eigens angemieteten Wohnungen, und da gibt es halt dann so eine Sequenz, wo man halt das sieht, in so einem Zeitraff ist es nicht, aber halt so
eine Montage.
Eine Montage, genau, wo man sieht, wie die Zeit vergeht, und dazwischen werden halt immer so Zeitungsartikel eingeblendet, und die stammt von George Lucas. Als kleines Dankeschön dafür, dass Francis Ford Coppola ihm damals diesen Film ermöglicht hatte. Sehr, sehr berühmt geworden ist Gordon Willis, der Kameramann, der nach diesem Film den Spitznamen The Prince of Darkness bekommen hat, weil das halt ein technisches Kunststück war, wie es ihm gelungen ist, den Film so dunkel, einfach die Bilder, also mit so wenig Licht zu filmen. Der arbeitet sehr viel mit Kontrasten, der Film, dass wir halt immer wieder Außenaufnahmen haben, wo halt starkes Sonnenlicht ist, was dann auch meistens fröhliche Familienszenen sind, oder halt die Bilder auf Sizilien, die ja auch für Michael eine ganz tolle Zeit sind bis zum Schluss so. Und das wird dann halt immer kontrastiert mit den Hinterzimmergeschäften der Mafia, die halt dann total düster und unterbelichtet sind. Und zwar ist das so dunkel, dass als das Studio den Film sah, dachten sie, es handele sich um einen Entwicklungsfehler vom Labor und wollten die Aufnahmen erst zurückgehen lassen und sollten mal gefälligst richtig belichtet werden.
Aha.
Bis dann halt Coppola und Willis schrien so, nein, nein, wir wollen das so, und sie dann natürlich schon wieder einen riesen Stress bekommen haben. Und
aber es ist ja jetzt nicht so dunkel, dass man irgendwie das schlecht erkennen könnte.
Ja, es ist halt düster einfach. Es ist halt.
Aber ich finde es trotzdem noch, also die Leuchten, so, also das ist alles nicht irgendwie schwarz, sondern mehr so Brauntöne, Braun-Gold.
Ja, das ist ja der ganze Film, der so in Braun gehalten ist, einfach auch so, um dieses 40er, 50er Flair zu simulieren.
Ich meine jetzt auch gerade diese Hinterzimmer.
Ja. Aber da hast du halt auch, also du hast halt nicht so eine klassische Studioausleuchtung von oben, große Scheinwerfer, sondern du hast halt meistens indirekte Beleuchtung, wo halt dann auch nur bestimmte Bildteile ausgeleuchtet sind.
Die Menschen.
Ja, genau. Gell? Also das war einfach total unüblich in der Zeit, sowas zu machen. Der hat da ja auch wieder Maßstäbe gesetzt. Ich frag mich, ich weiß gerade nicht, wann Kubricks Barry Lyndon ist, weil der ist halt auch total berühmt dafür, dass der teilweise bei Kerzenlicht gedreht ist, was auch, ich glaube, der ist noch ein bisschen älter, ich bin mir nicht sicher, wofür Kubrick damals nämlich extra Kameras von der NASA sich hat ausleihen müssen, weil alles andere ging. Es war halt einfach auch technisch schwer, das damals auf Film zu bannen. Ohne dass es halt verwackelt. Wie ist das beim Film? Ist es nicht verwackelt? Ist es dann verrauscht, das Bild?
Also mich erinnert das so ein bisschen an die Malerei von Caravaggio. Weil es sind auch so intensive, warme Töne, also so dunkle Bilder, und dann strahlen die Personen, die darauf abgebildet sind, so golden.
Genau, diese düstere Umgebung und dann diese hell leuchtenden
Gesichter. Genau, dadurch ist dieses das, was hell ist, oder das Licht, irgendwie so nochmal besonders intensiv. aber nicht schrill oder so.
Nee, es wird halt totaler Fokus halt drauf gelegt.
Ganz warm, ja.
Die Tochter, das Töchterlein vom Francis Ford Sofia Coppola, die wir in der nächsten Folge auch ihr Werk besichtigen wollen, die spielt in dem Film auch schon mit. Und zwar spielt sie als dreiwöchiges Baby das Baby Michael Rizzi bei der Taufe am Ende des Films.
Michael Francis Rizzi.
Michael Francis Rizzi.
Wie ihr tatsächlicher Papa.
Und das ist auch krass, in der Pferdeszene wurde ein echter Pferdekopf verwendet, den sie aus einer Schlachterei geholt haben. Und sie hatten halt die ganze Zeit bei den Proben immer eine Attrappe gehabt. Und der Schauspieler John Marley wusste nicht, dass es diesmal ein echter Pferdekopf ist, so dass das Entsetzen auch ein echtes Entsetzen ist, weil er da die Decke zurückschlägt. Und diesmal ist es nicht die Attrappe, sondern das ist halt tatsächlich der Kopf eines toten Pferdes.
Oh, wie bei Die Hard. Als der
mit dem Loslassen. Ja. Ne? Ja.
Ih, das war schon nochmal echt.
Naja. Und ich beende diesen Blog mit der letzten Anekdote, und die ist, dass die Mafia, bevor der Film überhaupt zu sehen war, total amok gelaufen ist dagegen. sie haben wirklich alle Mittel eingesetzt, um ihn zu verhindern. So wurden, erhielten mehrere Teammitglieder Drohungen. Der Produzent Albert S. Rudy fand irgendwann sein Auto mit zerschossenen Fensterscheiben vor und einer Notiz darin, er solle diesen Film abbrechen. Frank Sinatra und Sam Davis Jr. sammelten zusammen über $600,000 ein, um als Lobbygelder, um die Produktion zu verhindern. Das ging dann wohl auch an die Italian American Civil Rights League. Das war so eine Lobby, die sich auf die Fahnen geschrieben hatte, das Ansehen der Italo-Amerikaner zu verbessern, die aber auch eine Mafia-Organisation war. Also zumindest der Vorsitzende war selbst Teil der Mafia. Also das war nur so eine Schaufenstertruppe von der Mafia quasi. Und auch wieder lustiger Bezug zum Film. Die Mafia hatte auch die Filmgewerkschaft im Sack, und die drohte damit, den Film, also die Produktion, nicht starten zu lassen. Und das wurde dann ein Kompromiss gefunden, dass die Gewerkschaftsmitglieder doch an dem Film arbeiten, im Gegenzug dafür, dass das Wort Mafia komplett aus dem Film gestrichen wurde. Es wird nicht ein einziges Mal in dem Film Mafia erwähnt. Sondern immer nur die Familie oder andere Synonyme. Oh, und das war's von mir zu der Produktion. Wir waren beim filmischen Erzählen, wie der Film uns seine Geschichte erzählt, und du hattest dir ganz viele Notizen gemacht. Ja.
Aber du hast dir doch auch ganz viel aufgeschrieben.
Ja, und das Erste, worüber wir auch gleich sprechen müssen, ist
natürlich der Anfang.
Natürlich, und ich glaube sogar noch bevor das erste Bild erscheint, also wir können nicht mal mit dem ersten Bild anfangen, weil vor dem ersten Bild fällt schon der Satz I believe in America.
Ja, aber das ist vielleicht auch ein Bild, weil also man sieht ja einfach schwarz, aber
ja, natürlich.
Nee, es ist kein Bild, weil das ist ja nicht irgendwie da dunkel, also es ist ja nicht keine Nacht. Okay.
Aber dadurch, dass wir halt noch nicht abgelenkt sind durch ein Bild, sollen wir schon mit besonderer Aufmerksamkeit auf diesen Satz gelenkt werden.
Sie.
Nicht du waderst, kannst du dein Dings ein bisschen weiter weg.
Das mache ich mit Stolz.
Wader. Mhm. Ja, da kommen wir ja dann in der nächsten Folge zu, nicht?
Darth Vader?
Ja, mit den drei großen Zähnen.
Ach so.
Ja, das ist eine weit verbreitete Interpretation des Paten, nämlich, dass er eine Kapitalismus-Allegorie ist. sie sind ja im Laufe des ganzen Films auch stets darauf bedacht, zu betonen, dass es not personal, sondern Business ist.
Ja.
Genau, rein geschäftlich. Und dass der Film halt uns auch zeigen soll, quasi, dann besonders halt in Person von Michael, wie das Business Amerika, der Kapitalismus seine Familie zugrunde richtet.
Mhm. Okay.
Also am Anfang ist ja alles glücklich und schön und es wird ja immer düsterer. Am Ende sind sie ja alle tot oder verfeindet. So.
Ja, aber das bringt wohl das Leben als Verbrecherbande mit sich.
Mhm. Ja, ja, natürlich, das ist auf der Handlungsebene, aber das ist ja eher, das, also wie gesagt, diese Kapitalismus-Interpretation ist ja quasi die Botschaft, die darunter liegt. Aber dann steigen wir halt ein in die Eröffnungsszene.
Peu à peu, habe ich gedacht, machen wir das jetzt.
Nee, ich meine jetzt, also nach diesem ersten Satz, I believe in America, sehen wir als erstes Herrn Bonacera, der dem Paten, den wir noch gar nicht sehen, erzählt das tragische Schicksal seiner Tochter und dass er für seine Tochter Gerechtigkeit haben will, die ihm die Justiz verweigert und dass er deswegen diese Gerechtigkeit von Don Corleone haben will, dass der die fast Vergewaltiger seiner Tochter, die diese Übel zugerichtet haben, umbringt. Und das Ganze sehen wir unglaublich schön, nämlich in einem 3-minütigen Zoom-Out. Wir fangen ganz dicht am Gesicht von Bonacera an und wirklich während er 3 Minuten lang diese Geschichte erzählt, zieht die Kamera immer weiter das Bild auf, bis wir dann irgendwann den Paten von hinten sehen und Bonacera irgendwie dann gerade so an einer dramatischen Stelle ist und halt irgendwie zu heulen anfängt und er nur mit seiner Geste einen seiner Untergebenen winkt, dass er ihm irgendwie einen Schnaps bringen soll, ist das, glaube ich. Mhm. Also, dass er muss nicht mal was sagen, sondern wir sehen halt diesen Schatten dann im Vordergrund, der das Bild dominiert und mit diesem einen Wink macht er, gibt er einen Befehl und dann kommt der Umschnitt, dann kommt der Umschnitt und wir sehen halt zum ersten Mal das Gesicht von Don Vito Corleone.
Ja, er bewegt seine Hand eigentlich kaum weg vom Gesicht. Er hat die so ans Gesicht gelehnt und dann löst er sie nur davon.
Mhm. Ja, bitte, sag mal noch mehr zu der Auftaktszene. Die ist ja sehr, sehr lang auch.
Ja, der Bonacera betont in seiner Ansprache so sehr, dass er ein Amerikaner ist, also er fängt eben an mit, ich glaube an Amerika.
Mhm.
Und dann erzählt er die Story seiner Tochter.
Mhm.
Und dann, was er getan hat, nämlich, dass er zur Polizei gegangen ist, wie ein guter Amerikaner. Das heißt, er hat sich die ganze Zeit versucht einzufügen in das amerikanische System.
Mhm.
Ist da aber gescheitert, weil die Richter die Täter auf Bewährung halt bestraft hat. So. Und damit war er halt nicht einverstanden, was man ja sicherlich nachvollziehen kann. Und wendet sich dann eben an die Mafia, ja, weil er zu seiner Frau gesagt hat, wahre Gerechtigkeit finden wir nur bei Don Corleone.
Der ist erstmal angepisst, weil...
Genau, weil nämlich Bonacera sich zuerst nicht an die Mafia gewandt hat, sondern versucht hat, sich irgendwie zu assimilieren.
Ja, und auch weil er halt ja dediziert auf Distanz gegangen ist zur Mafia.
Mhm.
Er zählt ja so auf, so irgendwie, dass seine Frau die Patentante ist seines Kindes und er trotzdem irgendwie nie zu Kaffee und Kuchen vorbeikommt. Und dann, was die größte Beleidigung ist, ist ja dann, dass Bonacera ihm Geld bieten will für einen Mord. Und er erstmal kommt da auch dieses, also Erstmal wird halt klar gemacht, dass in Don Corleones Welt ist Respekt mehr wert als Geld. So, ihm geht es nicht ums Geld, er ist da total echauffiert, sondern er will halt, dass Bonacera ihm quasi seine Liebe schenkt oder in seiner Schuld steht. Das ist ja eigentlich das Wichtige. Mhm. Und dass er ihn halt auch als seinen Paten akzeptiert. So. Und das ist ihm halt viel mehr wert als irgendwie das Geld, was Bonacera ihm bieten könnte.
Genau, also diese Macht.
Genau. Und das Ganze wird ja dann auch besiegelt damit, dass quasi Bonacera Don Vito die Hand küsst und quasi ihn dadurch als seinen Partner anerkennt. Das ist so eine royale Geste irgendwie dem König oder bei Bischöfen kommt das auch vor oder dem Papst wird die Hand geküsst, so als Anerkenntnis ihrer Macht.
Mhm. Ja, aber die wird halt schon auch deutlich gemacht, dass es eben eine zweite Instanz in diesem Staat gibt. Ja, also einmal diese oberflächliche, die der gesetzestreue Amerikaner halt sieht und zu spüren hat. Und dann gibt's halt noch im Untergrund die Mafia, die halt tatsächlich die Fäden in der Hand hält.
Was dann ja auch schön bildlich schon wieder zu sehen ist, was ich ja schon auch bei der Produktion sagte, mit diesem unter der Oberfläche, dass wir halt dieses draußen ist das Hochzeitsfest. Genau, das ganze Setting ist so, es ist die Hochzeit seiner Tochter und so wird er uns erklärt, am Tag der Hochzeit darf ein Sizilianer keinen Wunsch ausschlagen. Draußen ist die Hochzeit im strahlenden Licht und alle sind glücklich und dann gibt es dieses düstere Zimmer, wo halt die Bittsteller zu Don Corleone vorkommen in die quasi Unterwelt und er guckt immer nur zwischen den Lamellen raus, zwischen den Lamellen seines Fensters, des runtergelassenen Rollos, guckt er immer nur heraus, ob was da auf dem Fest los ist, bevor er lange Zeit irgendwann dann später mal rauskommen kann.
Der geht immer rein und raus, ne? Schüttelt mal ein paar Gästen die Hände, dann kommt wieder jemand, der mit ihm sprechen möchte, geschäftlich.
Und am Anfang wartet er ja vor allen Dingen auf Michael. Ich meine, er sagt sogar irgendwann mal, er will kein Familienfoto machen, bevor nicht Michael da ist. Jedenfalls wird es halt auch mit Schnitt und Gegenschnitt so uns gezeigt, dass er da halt am Fenster steht und die ganze Familie da ist da, nur der jüngste Sohn, Michael, fehlt halt. Und das wünscht er sich und hofft, dass der halt auch kommt. Und der kommt dann irgendwann eben in seiner Militäruniform mit seiner Freundin Kay am Arm, die halt auch keine Italienerin ist, sondern weiß, weiß sind Italiener in der Rassenlehre ja auch, aber halt so angelsächsisch, blond, nicht?
Genau. Und auf diese Hochzeit führten Michael uns dann auch ein in diese Machenschaften der Familie, weil er nämlich Kay zum ersten Mal davon berichtet, dass es halt oder was sein Vater tatsächlich macht. Mhm. Ja, also. Und wie kommt dieser Johnny Fontaine da auf die Bühne und Kay freut sich darüber. Und Michael erzählt dann eben, wie der eigentlich so erfolgreich wurde. Und in dieser Szene fällt auch zum ersten Mal der Satz, der dann noch weitere dreimal genannt wird im Film. Nämlich er, das heißt Don Corleone, machte ihm ein Angebot, das er nicht ablehnen konnte.
Kay ist so unser Point of View, die ist so die Außenstehende und mit ihr betreten wir halt diese Welt und sie ist halt, kriegt halt dann alles erklärt. Schön ist halt unsere Expositionshilfe. Aber wir kriegen auch einen ganz, schon in dieser langen Hochzeitsszene einen sehr guten Eindruck von den Rollen der ganzen Kinder. Wir haben halt Michael als den Außenseiter, wir haben Fredo, sehen wir ganz kurz noch, der total besoffen ist und da irgendwie sehr peinlich Kay so fast schon bekrapscht oder küsst oder sowas irgendwie, also sehr trottelhaft wirkt. Wir sehen, wie halt Sonny auf der Hochzeit mit so einer Brautjungfer irgendwie in einem Zimmer geht zum Poppen, wer ist halt so der Unbeständige, so der Draufgänger ist. Und wir sehen Tom Hagen, den Adoptivsohn, der halt die ganze Zeit total pflichtbewusst an der Seite des Dons steht und ihm über seine Termine und seine Pflichten und was noch als nächstes jetzt zu tun ist, aufklärt.
Mhm.
So. Nur von Conny kriegen wir noch nicht so ein richtiges Bild. Die heiratet halt, aber ja, diese Beziehung Conny und Carlo Rizzi, die wird erst später weiter ausgebaut.
Ja, ich würde mir denken, dass es sich auch erst später entwickelt.
Mhm.
Conny lernen wir ja bis zum Schluss nicht wirklich kennen.
Ja, das stimmt. Das ist in den Fortsetzungen, sehen wir viel mehr von Conny, aber im ersten Teil sehen wir nicht wirklich was von ihr. Und dann, wie gesagt, auf das Fest kam Johnny Fontaine und bat darum, dass man ihm helfe, diesen Vertrag zu bekommen. Und dann kommt so eine Szene, die konnte ich total lange nicht einordnen, weil die so eigenfällig aus dem Film herausragt. Diese Waltz-Sequenz, wo halt Tom Hagen dann nach Hollywood fliegt, um quasi da den Filmvertrag auszuhandeln mit dem Pferdekopf dann. Mhm. Und das ist halt, es ist halt nicht New York, es ist weder Michael noch Vito, die Protagonisten sind, sondern wir sind mit Tom Hagen unterwegs, der im Rest des Films immer nur eine untergeordnete Rolle spielt. Und das macht so diese Szene irgendwie so, hat mich irgendwie lange immer gefragt, so, was soll die in diesem Film so, warum zeigen die uns die? Und ich glaube, das ist der Fall, einfach zu zeigen, dass die Corleones halt wirklich auf dem Höhepunkt ihrer Macht sind. So, obwohl sie eine New Yorker Mafia-Familie sind, kann Don Corleone, wenn etwas nicht nach seinem Willen läuft, am anderen Ende des Kontinents bewirken, dass dort ein Pferdekopf in einem sicherlich gut gesicherten Stall, denn es ist irgendwie das teuerste Pferd der Welt oder sowas, wurde da gesagt, oder halt jedenfalls ein total besonderes Pferd, das wird geköpft und der Kopf wird ins Bett von seinem Widersacher gelegt. Also er hat eine so große Macht, dass sein Arm quasi so weit reicht, um uns halt zu zeigen, ja, dass er ist auf dem Höhepunkt seiner Macht, und das danach beginnt ja alles zusammenzufallen, als Tom Hagen wieder zurückkommt.
Also es muss ja nicht unbedingt zeigen, dass er am Höhepunkt ist, aber eben genau, was du gerade sagtest, dass
im Rahmen des Filmes,
genau, dass Tom Hagen fährt halt auch hin und versucht so zu vermitteln, aber weil dieser Filmproduzent halt nicht spuren möchte, dann lässt er eben ihm, bestraft er ihn quasi dafür, der Pate, ohne dass eben irgendwelche Handlanger mitgekommen sind, sondern die sind dann wohl vor Ort rekrutiert worden.
Ja, oder das wird dann nicht mal gesagt, das wird nur, er hat halt die Möglichkeiten.
Ja, das meine ich ja.
So, ja. Sonst wird nicht irgendwie gesagt, wer denn da das jetzt gemacht hat. So, Tom Hagen war es nicht, weil der ist am gleichen Abend zurückgeflogen. Ja, so.
Ganz bestimmt.
Und der macht sich auch nie die Hände schmutzig, der ist ja der Anwalt der Familie. Aber das ist mein halt, das ist halt dieser Kontrast so. Er kann das quasi, wie halt am Anfang mit dieser einen Geste den Schnaps her winken, kann er halt mit einer anderen Geste einen Pferdekopf in jemandes Bett legen, so. Mhm. Und dann kommt er direkt im Anschluss halt diese Solozzo-Szene, dass halt Solozzo, der Türke genannt, will halt, dass die Corleones mit ihm ins Drogengeschäft einsteigen.
Mhm.
Und Don Corleone will das nicht. Und Sonny macht halt quasi den Fehler, der dann den Tod oder den Fast-Tod seines Vaters bedeutet, dass er nämlich während der Verhandlung reinquatscht und Solozzo merkt, dass Sonny durchaus Interesse hat an dem Geschäft, aber halt nur sein Vater nicht. Und dann Solozzo auf die Idee kommt, wenn er den Vater ausschaltet, kann er mit Sonny das Geschäft machen.
Ach so.
Und das wird dann halt so durchgeführt.
Ja, was sagt der Vito Corleone, sagt, lass niemals, zeige niemals einem Fremden, was du denkst.
Genau.
Mhm.
Mhm. Und dann
also Don Corleone lehnt weitschweifig dieses freundliche Angebot ab.
Mhm.
Das Angebot der Zusammenarbeit. Die Tartaglia-Familie ist wohl schon mit diesem Solozzo zusammen im Drogengeschäft.
Genau.
Und aus irgendwelchen Gründen denkt Don Corleone, dass hinter diesem Angebot irgendwie noch was steckt. Irgendwas Gemeines, ja. Und beauftragt Luca Brasi, das ist wohl irgendwie sein Handlanger, sich in die Tartaglia-Familie halt irgendwie.
Das ist so der Mann fürs Grobe.
Ne? Ja, genau. Dass er da halt irgendwie.
Der soll so tun,
als überwechseln der, genau. soll und den halt auch spionieren soll. Aber dieser Plan funktioniert nicht, denn der arme Luca Brasi wird quasi direkt ermordet.
Genau. Und.
Und das, der trifft sich halt irgendwie in so einer Bar mit Solozzo und einem Kerl noch. Und die sprechen da zum ersten Mal Italienisch. Also man kann ja davon ausgehen, dass sie den ganzen Film über schon Italienisch gesprochen haben, aber da zum ersten Mal in italienischer Ton mit englischem oder deutschem, wie auch immer, Untertitel halt drinne.
Nee, das ist schon Englisch. Also die sind ja, das ist ja halt ganz typisch auch für so einen Einwanderer.
Ach, du meinst, auf der Hochzeit haben die ganze Zeit Englisch
gesprochen? Ja, ja. Die sprechen, Italienisch sprechen sie immer nur, wenn es ernst wird. Abgesehen halt von dieser Sizilien-Sequenz, wo halt
was. Ja, aber Italien da ist. In dem Büro, als alle zusammensitzen und
ja, erwarten, aber da sind ja so Leute wie Tom Hagen und so auch dabei. Die sind ja da nicht nur die, also sind ja nicht nur Italiener anwesend. In der, das ist ja eine große Verhandlungsrunde da. Italienisch wird halt noch zum Beispiel halt kurz in dieser Schlüsselszene, kurz bevor Michael den Mord begeht, da spricht er mit Solozzo Italienisch. Sonst noch irgendwann? Also wie gesagt, natürlich auf Sizilien, aber das ist ja auch in Italien.
Ja, als die als Clemenza mit Rocco und Pauli ins Feld fährt, wo Pauli dann erschossen wird, sitzen sie im Auto und schwätzen auch Italienisch.
Echt? Die reden doch da, kann mich da noch genau an die Sätze erinnern, so von wegen, dass
Sollen wir dich auch ausmerzen? Und dann sprechen sie 2, 3 Sätze Italienisch, die werden aber nicht übersetzt.
Ja gut. Ja, in Zeitgleichheit mit dem Mord an Luca Brasi wird halt der Attentat auf den Paten auf Vito begangen. Und das, es bringt mich jetzt an einen ganz wichtigen Punkt, oder nein, nicht ganz wichtig, eher so ein kleines Anekdote rum in dem Film. Es sind nämlich die Orangen als die Boten des Todes ja berühmt geworden im Paten, wobei es da so Streitigkeiten gibt, ob das im ersten Teil tatsächlich schon so gewollt war. Der für die Bühnenausstattung zuständige war, der hat immer gemeint so, nein, das war gar nicht als Metapher gedacht, so, sondern das war einfach nur, um halt so einen Kontrast zu den dunklen Bildern zu haben, irgendwie so was Schönes, Leuchtendes. Allerdings ist die Häufung, in der diese Orangen auftauchen, schon sehr ja augenscheinlich, und in den Fortsetzungen ist es dann auch auf jeden Fall geplant gewesen. Wir nämlich also, als Vito angeschossen wird, kauft er unter anderem Orangen ein. Als Vito später stirbt im Garten, hat er sich so einen Orangenschnitz in den Mund gesteckt, um mit seinem Enkel zu spielen. Als Waltz mit Hagen verhandelt, steht auf dem Abendessenstisch eine Schüssel mit Orangen.
Wer verhandelt mit Tom Hagen?
Waltz, das ist der Produzent mit dem Pferdekopf.
Ach so.
Angeblich, das habe ich nicht gesehen, aber angeblich fährt Sonny kurz bevor er ermordet wird an einer Orangenwerbung vorbei.
Da ist so ein Schild, da steht drauf, don't worry, Mom. Das habe ich gesehen.
Ja, es gab 2 Schilder, noch eins im Hintergrund, ganz klein. Also da bin ich mir echt nicht sicher. Beim Treffen der Dons, also als dann später der Don Vito Frieden schließen will und es so wieder so eine Konferenz gibt, gibt es halt auch so eine Obstschüssel und man sieht eine Orange vor jedem der anderen der 5 Familien, die dann später noch ermordet werden, so. Genau, während Michael dann mit Hagen die Ermordung dieser von Bazzini und Tartaglia, wie hieß er, du hast eben Tartaglia plant, isst er selbst eine Orange. Tessio spielt auf Connys Hochzeit mit einer Orange und er wird am Ende ermordet, weil er Michael verraten hat an Bazzini. Carlo Rizzi trägt einen orangenen Anzug, als Sonny ihn verprügelt. Das ist dann auch vielleicht wieder ein bisschen sehr weit hergeholt. Und Clemenza trinkt Wein mit Orangenstücken auf der Hochzeit, während er Pauli anschnauzt, er solle seinen Job machen. Und Pauli wird ja später umgebracht, weil er seinen Job nicht gemacht hat.
Ja.
Also es gibt schon eine auffällige Häufung von Orangen in Zusammenhang mit Charakteren, die einen Tod finden. Wobei halt auch echt viele in dem Film sterben.
Ja, genau. Also, dass die da halt immer Orangen essen, ist halt eine Sache. Und die andere ist, dass alle sterben am Ende.
Was nochmal so ein ganz schönes Symbol ist, also wir haben übrigens Francis Ford Coppola an Psycho orientiert, dahingehend, dass er ja nach einer knappen Stunde oder so den Wechsel des Hauptcharakters vornimmt, oder noch weniger Zeit ist vergangen, ich weiß nicht, also nachdem halt Vito angeschossen ist, wechselt halt der Fokus auf Michael und Michael ist plötzlich unser Protagonist. So wie halt bei Psycho anfangs, ich habe schon wieder ihren Namen vergessen.
Frau halt.
Die Frau unsere Protagonistin ist und später ist es dann halt Norman Bates. Ist jetzt halt natürlich Michael nicht der Bösewicht in diesem Film.
Naja.
Vielleicht auch schon, Moment, aber es ist eine andere Dramaturgie. Aber es ist halt einfach dieses Unorthodoxe, dass wir halt den Protagonisten wechseln. Und dass halt auch, dass ja auch die Frage sich stellt, wer ist denn jetzt eigentlich gemeint mit der Pate, Vito oder Michael? Ja klar, ist halt so ein Ehrentitel, der auf beide gilt. Und Michael ist halt am Anfang der Außenseite, was ja schon in seinem Namen klar wird, nämlich die drei Söhne heißen Santino, Fredo und Michael. Also zwei italienische Namen und nicht Michele oder so, wie es auf Italienisch heißen würde, sondern halt der amerikanische Variante Michael. Und wie schon gesagt, auf der Hochzeit, wo alle in Smokings rumlaufen, kommt er in der Uniform. Und so erfährt er dann halt auch von dem Tod dass sein Vater angeschossen wurde, überhaupt erst aus der Zeitung so. Also er ist gar nicht so dicht an der Familie, dass er mit irgendjemand sprechen könnte oder angerufen werden könnte, sondern er muss an einem Kiosk vorbeilaufen, wo dann Kay sieht, dass sein Vater angeschossen ist.
Ja. Können wir vielleicht gerade mal, bevor wir zu diesem Wechsel nochmal oder wieder weiter einsteigen, und zwar habe ich mir halt notiert gehabt, das geht ja da quasi alles innerhalb kürzester Zeit den Bach runter, ne? Dass Luca Brasi erdrosselt wird und dann der Don angeschossen. Und Tom Hagen wird entführt.
Genau.
Aber da weiß ich gar nicht mehr, wie das weitergeht.
Instruktionen von Zolozzo gegeben.
Und dann wird er gerade wieder gehen. Als er sagt, dass er sich drum bemühen wird, dass es doch noch zu einer Zusammenarbeit kommt. Und da erfahrt Zolozzo dann, dass der alte Don überlebt hat. Und er schützt sich.
Genau. Und damit ist sein ganzer Plan auch am Sack, dass jetzt nicht Sonny der neue Boss ist, mit dem er verhandeln kann, sondern der alte Boss bleibt.
Ja, genau. Und bevor Don Corleone und Zolozzo miteinander sprechen, also weil es noch um dieses Angebot geht, da hatte halt der Pate Sonny und Tom Hagen gefragt, was er machen soll, ob er einsteigen soll oder nicht. Und beide waren halt dafür, so, weil sie meinten, da würde die Zukunft drin liegen. Und dass er das nicht vorhat, das erfahren wir und wahrscheinlich die beiden auch erst dann in dieser Szene danach.
Ich würde vermuten, dass er gar nicht vorhatte, Meinung von denen in Betracht zu ziehen, sondern es geht ihm ja immer auch darum, dass seine Söhne lernen, wie man das Geschäft führt und dass er quasi sie mehr oder weniger testet, ob sie die richtige Antwort kennen, so, weil er die Meinung, seine Meinung schon feststeht. Er hat ja da auch schon ein sehr ausführliches Plädoyer, warum er es nicht machen wird, von wegen. Es ist ein schmutziges Geschäft. Ah, es geht mich nichts an, womit ein Mann sein Geld verdient. Aber die Politiker, die meine Freunde sind, wären nicht mehr lange meine Freunde und so weiter und so fort. Ja, ist auch total super gespielt, finde ich, von Marlon Brando, dieses Gespräch.
Schon allein, wie er irgendwie so Lotso auch sowas zum Trinken einschüttete, wie ein Cognac oder sowas. Und dann mit so einer jovialen Geste so Tropfen von Solozzos Armlehne, also von dem Stuhl, auf dem Solozzo sitzt, wegwischt.
Das ist mir zum Beispiel gar nicht aufgefallen. Habe ich noch bei der nächsten Sichtung wieder was ich mir merken kann.
Das ist nur so eine Kleinigkeit. Aber.
Und wollt ihr jetzt da noch zu dieser Verhandlung so sagen? Dann komme ich nämlich zurück zu Michael, weil Michaels Wendung kommt dann nämlich in der Krankenhausszene. Also er kommt, will seinen Vater besuchen gehen und kommt halt in dieses Krankenhaus und dieses Krankenhaus ist wie ausgestorben. So, es sollte das Zimmer, also es ist erstmal überhaupt kein Personal da und man sieht halt auch daran, dass das Essen noch auf dem Tisch steht, dass halt irgendwie da die Schwestern oder Ärzte geradezu blitzartig irgendwie das Krankenhaus verlassen haben. Es ist nur irgendwie eine Nachtschwester, findet er. Und halt vor allen Dingen nicht die Leibwächter, die seinen Vater bewachen sollten, die sind auch nicht da. Und in dem Moment entscheidet er sich halt so, zur Familie zu gehören und sagt das halt, er bringt halt Vito in so ein anderes Zimmer.
Mal, in dem Moment, als er sich nämlich entscheidet, steht er so im Flur und hinter ihm ist ein Schild, ein Exit-Schild. Und es zeigt in die andere Richtung, als er geht.
Und er sagt dann halt zu seinem Vater, ich bin jetzt bei dir, und als Zeichen, dass er jetzt quasi seine Initiation hat, küsst er dann natürlich seinem Vater auch die Hand. Und in dem Moment ist dann halt sein Schicksal besiegelt. Und ich finde, bei dieser Szene merkt man auch ganz explizit, wie langsam der Film inszeniert ist, weil diese Krankenhausszene, die ist wirklich, die dauert ewig, aber das wird halt, das macht sie halt nicht schlechter, sondern das wird halt total benutzt, um Spannung aufzubauen, so, dass wir halt sehr viele lange Shots auch von leeren Räumen haben, dann, das sagte ich schon, wie so diese Schritte durchs Treppenhaus klingen, ist halt, hört man total lange, bis man dann halt diesen Enzo auftauchen sieht. Das ist der Sohn von dem Bäcker, der halt eine Aufenthaltsgenehmigung in Amerika bekommen hat. Ach so, genau, während alle Personen, die bei der Eröffnungsszene auf der Hochzeit einen Gefallen erbitten von Vito, müssen im Laufe des Films diesen Gefallen, eine Gegenleistung erbringen. So wird dann Enzo halt gleich eingespannt als Show-Leibwächter, der muss sich vors Krankenhaus stellen und so tun, als hätte er eine Waffe. Und da sieht man dann auch in der Szene ganz schön zum ersten Mal Michaels Charakter, weil während halt Enzo total nervös ist und so sehr zittert, dass er seine Zigarette nicht anzünden kann, ist halt Michael total ruhig und er nimmt ihm dann das Feuerzeug aus der Hand und zündet ihm die Zigarette an, und es zeigt halt, wie souverän Michael so etwas handhabt. Ja. Das folgen dann halt, also genau, dann ist halt aber jetzt Santino erstmal aufgrund der Altersrangfolge der Chef der Familie, und der geht dann halt eben auf die Matratzen, das heißt, er führt Krieg gegen die anderen Mafia-Familien, gegen die Tartaglias vor allem. Und Michael ist immer nur dabei und plant halt gar nicht mit. Also er sitzt da immer nur, es gibt da so eine Besprechung vor allem Dingen, wo Sonny und Tom Hagen die Wortführer sind, und wir sehen Michael die ganze Zeit nur so von hinten, und er wird immer nur aufgefordert, versuchen, Luca Brasi am Telefon zu erreichen, weil sie noch nicht wissen, dass der tot ist, bis sie dann einen toten Fisch in Luca Brasis Sicherheitsweste bekommen.
Ja, wobei das, also dass er dann sich nicht beteiligt. Das ist, glaube ich, nur äußerlich, weil er sicherlich sich schon mal was oder ganz insgeheim sich ausdenkt, was zu tun ist, weil im Gegensatz zu Sonny ist Michael halt ein Überlegter, ein Mensch, der halt nachdenkt und strategisch plant, und Sonny ist eben nur so ein Hitzkopf einfach, ja.
Ja.
Also, ja. Es ist wohl so, dass Solotso sich nochmal gemeldet hat für diese Zusammenarbeit. Und Sonny zitiert Solotso, oder zitiert nicht, aber Sonny erklärt dann eben, Solotso habe für sie ein Angebot, das sie nicht ablehnen werden. Also es ist ein bisschen variiert, ja, sie, es ist nicht dieses Können, sondern Werden. Und da hat dann eben Michael die bessere Idee, ja. Also der will nicht diesen Krieg führen, sondern...
Nee, erzähl, sag ja, das.
Sondern schlägt eben vor, dass er sich mit Solotso und diesen komischen Polizisten trifft.
Der gekauft ist von
Solotso. Um eben zum Schein auf das Angebot einzugehen. Aber sie dann zu erschießen aus Rache.
Aber das meinte ich. Das findet in einer anderen Besprechung statt, dieser Plan, den Michael dann vorträgt. Und in dieser ersten Besprechung, da sehen wir Michael von hinten und er sitzt quasi vom Bildfokus her halt eben nicht im Zentrum des Bildes, sondern im Zentrum sind halt Tom Hagen und Sonny, und wir sehen, was die so beraten, und Michael sitzt im Schatten, wir sehen ihn meistens von hinten und so, und er ist halt noch gar nicht irgendwie in der Bildsprache halt das Haupt der Familie. Während dann genau in diesem Moment, in dieser nächsten Besprechung, also es kommen zwischendurch noch ein paar andere Szenen, aber dann kommt halt diese Besprechung, wo sie diesen Plan für den Mord fassen, und da hat nämlich genau der Fokus sich geändert, während Sonny und Hagen stehen und durch den Raum tigern, so sitzt halt Michael in so einem Sessel, total ruhig, Bein übergeschlagen, und er wird uns halt total ins Zentrum des Bildes gerückt, und das ist quasi das erste Mal, wo uns die Kamera sagt, der da, der ist unser neuer Pate, nicht Sonny, der hier irgendwo rumhüpft und die ganze Zeit Leute verprügelt und so, sondern dieser ruhige, überlegte Typ, der ist es, auf den wir hinaus wollen.
Wobei der auch wieder alleine ist, ne?
Ja.
Also das ist bleibt aber auch halt so die ganze Schicksal. Zeit über alleine, ja. Genau.
Aber ich fand nur einfach diesen Kontrast zwischen diesen zwei Besprechungen und wie halt Michael da inszeniert wurde, echt schön. Das ist einfach schön fotografiert.
Ja, ich frage mich auch gerade, ob der angefangen hat zu rauchen mit dieser, ob das auch noch so eine Initiation ist oder so ein...
Das weiß ich nicht.
Weil der eben im Krankenhaus nicht raucht. Also zum ersten Mal sieht man das eben bei der Besprechung, in der er nur dabei sitzt, beziehungsweise versucht zu telefonieren.
Ja.
Da sitzt er ja so, und wir sehen im Vordergrund eine Schachtel Kippen auf dem Tisch, und er dreht sich irgendwann um und nimmt sich eine. Nee, er steht auf.
Das kann sein. Ich weiß es nicht. Habe ich nicht drauf geachtet.
Und dann raucht er halt auch immer wieder mal.
Ja.
Aber.
Ja, und dann kommt die wahrscheinlich beste Szene, vielleicht noch außer der Schlussszene in dem Film, nämlich diese Szene, wie sich Michael mit Solotso und dem Polizisten trifft, um sie zu ermorden. Und die ist einfach unglaublich intensiv inszeniert. Die finde ich echt geil, vor allen Dingen, weil die ganze Zeit total dicht an Michael dran ist.
Die Kamera, meinst
du? Die Kamera, genau. Und uns zeigt, wie nervös er ist. Also er kriegt davor, wird halt lange aufgebaut, wie er immer wieder den Plan klargemacht bekommt, kriegt von Clemenza die Waffe und wird eingetrichtert, was er machen muss. Und er ist schon total genervt irgendwann, weil er alles in- und auswendig kennt. Aber dann kommt halt dieser Moment, dass er in diesem Restaurant ist. Und er soll auf Toilette gehen, und dort findet er dann die Waffe, die haben sie da vorher für ihn platziert. Und auf der Toilette ist dann halt auch nochmal so ein
Moment, wo wir halt, wenn wir es noch nicht sind, vollends auf seine Seite gezogen werden. Wieder so ein schöner manipulativer Trick, dass er halt einfach erstmal die Knarre nicht findet hinter dem Klo. Er sucht halt so und wird dann halt total nervös und du als Zuschauer halt natürlich mit ihm fieberst du mit so. Und dann findet er die Pistole und dann bevor er das Klo wieder verlässt, kommt halt das erste Mal dieser Zug. Wir haben halt den, den wir vorher gar nicht gehört haben, offensichtlich ist direkt neben diesem Restaurant so eine Zuglinie oder so, aber die hat bisher ist halt da einfach nichts von gewesen und jetzt kommt halt zum ersten Mal so ein Zug, der einen riesen Lärm macht. Du siehst halt nur Michaels Gesicht, wie er halt kurz davor steht, diesen Mord zu begehen und wir hören zum ersten Mal diesen Zug. Und dann setzt er halt wieder sich an den Tisch.
Vielleicht ist es aber auch nur sein Tinnitus.
Vielleicht ist es auch nur sein Tinnitus. Er setzt sich auf jeden Fall an den Tisch. Und Solotso fängt wieder an zu reden und ihm zu erzählen, was er für tolle Pläne hat. Und wir hören dann schon Solotso gar nicht mehr, sondern wir sehen nur noch das Gesicht von Michael und wie unglaublich nervös er ist und angespannt, genau. Und du weißt halt, dass er einfach, also das ist einfach saugeil gespielt auch. Und dann kommt zum zweiten Mal der Zug und macht halt wieder so einen riesen Lärm. Und dann steht er auf und erschießt die beiden anderen. Und was auch noch so ein echt schönes Detail ist halt, dass er beim Rausgehen aus dem Restaurant, er sollte halt die Waffe sofort fallen lassen. So, die war so manipuliert, dass keine Fingerabdrücke dran haften bleiben. Und er vergisst es natürlich zuerst mal und erst so, nachdem er so ein paar Schritte gemacht hat, fällt ihm das wieder ein und dann schmeißt er sie noch so weg. So, das ist einfach so ein kleines, nettes Detail, was nochmal zeigt, dass er halt noch nicht der abgebrühte Killer ist, sondern wie nervös er in dieser Szene war. Und das finde ich einfach echt gut gemacht, weil du da wirklich mit Michael mitfieberst.
Ja, das Interessante ist ja, dass er, als er mit Clemenza, der die Waffe ja wie präpariert hat, den ganzen Mord nochmal durchspricht, da teilte er mir mit, dass er ja auch kein Unschuldsengel mehr ist, sondern ja als Soldat auch schon viele Menschen umgebracht, also erschossen hat. Und Clemenza teilt ihm halt nochmal mit, dass das halt was anderes ist, wenn man so nah dran an jemanden ist und den ja auch irgendwie schon mal kennt oder so gesprochen hat.
Der sagt ihm ja auch, der soll für jeden zwei Schüsse benutzen und das vergisst er ja auch. Und
genau, für den Solotso hat er zwei, aber den Polizisten nur einen oder andersrum, ich weiß nicht mehr. Stimmt, das war mir auch aufgefallen. Ja, und das ist dann vielleicht auch nochmal so ein ähnlicher Wechsel wie der, den Bonacera durchmacht, der, weil Michael halt zuerst in dieser amerikanischen Uniform auftritt und dann, nachdem er halt die Seiten gewechselt hat, also diese, zuerst ist er eben der amerikanische Soldat, der als solcher halt schon gemordet hat. Und dann kommt er eben dritter ein in die Unterwelt. Und das erste, um da eben auch richtig anzukommen, muss er halt auch Menschenblut vergießen. Also das ist ja so das, was ihn dann da reinzieht. Und genau. So quasi die Fahrkarte ohne
das
Rückkehr.
Das ist die eigentliche Initiation.
Ja, genau. Ja. Das ist ja auch, ich denke, das ist auch der Grund, warum Vito Corleone so fettisch ist mit der Welt, als er das erfährt, dass Michael diesen Mord vorgenommen hat, weil er ihn wohl eigentlich raushalten wollte.
Genau, er wollte, dass er, sagt er irgendwann, irgendwie Senator oder Congressman wird, aber hatte nie vorgesehen, dass er da in diesen...
Der wollte nicht, dass er den Familienbetrieb übernimmt. Vielleicht hat er eben deswegen auch diesen amerikanischen Namen gegeben.
Ja. Jedenfalls muss Michael dann ins Exil nach Sizilien. Und das ist halt auch nochmal so eine ganz andere Ebene, dass der Film hat sehr, sehr viele einfach christliche Metaphern und christliche Bilder und Bildsprache benutzt der Film. Und das ist halt zum Beispiel so eine, diese ganze Exil-Geschichte ist halt so eine Garten-Eden-Analogie. Das ist halt für ihn da total schön. Er lehnt es auch ab, als wir ihn das erste Mal in Sizilien sehen, mit dem Auto zu fahren, sondern will zu Fuß gehen, quasi
Er hat verbunden quasi seine alte Heimat oder die seiner Familie erkunden. Er findet da die Frau, die er liebt.
Ja, genau, im Dorf Corleone.
Genau, im Dorf Corleone. Wir sehen halt, dass alles super für ihn läuft so, bis dann halt zum Schluss er aus dem Paradies vertrieben wird und seine Frau halt bei einem Attentat stirbt, was eigentlich ihm gegolten hat und das dann der Moment für ihn ist, nach Amerika zurückzukehren.
Mhm. Weil er da eben auch in Gefahr ist. Mhm. Ja. Ja, aber auch, ich finde auch da auf Sizilien bemerkt man eine Veränderung an ihm. Weil der so absolut gefühlskalt ist und so ein dominanter Typ plötzlich ist. Also so wirklich weich sah der noch nie aus, aber der hat halt
am Anfang
so mit Kay hat er halt einfach viel geschwätzt und gelacht. Mhm. So, ja, und jetzt mit seiner neuen Frau geht er ganz anders um, ja. Also zum Beispiel sieht man halt nie oder hört man nie, wie die miteinander sprechen.
Ja, wobei das
also
halt
vor der Hochzeit nicht.
Ne? Wobei das halt auch dieses super konservative Dating-Ritual da klassisch italienische ist. Also
ja, gut, aber selbst so diese eine Szene, die du so lustig findest, in der die zukünftigen Ehepartner spazieren gehen und alle
wir sehen erstmal
Frauen
nur
beiden
schlendern so und da unterhalten, also wir hören sie nicht reden, aber genau. Sie unterhalten sich, wir sehen, dass sie sich unterhalten und dann schlendern sie so weiter, die Kamera bleibt stehen und dann sehen wir auf einmal, dass ungefähr so ein halbes Dutzend Anstandsdamen 10 Meter hinter ihnen gehen.
Aber wir hören sie halt nicht, die hat keine Stimme, die hat halt einfach nichts zu sagen und das ist unwichtig.
Ja, später redet sie, ja natürlich, also sie ist total unwichtig.
Es ist halt auch diese ganze Art, also der sieht sie und findet sie halt irgendwie schick und dann will er sie kennenlernen und heiraten, so. Ja, das ist ja einfach überhaupt keine gleichberechtigte Partnerschaft.
Klar.
Und sie hat die ganze Zeit auch so eine unterwürfige Rolle. Mhm. Ja, also in dieser Hochzeitsnacht, da zieht sie sich halt aus und er ist halt noch in voller Montur, so, ja. Und dann später auch, als sie dann mal sprechen darf und sie irgendwie im Auto rumfahren, dann ist sie die ganze Zeit wie so ein kleines Kind halt die ganze Zeit, ja, fährt total schlecht und fährt alle möglichen Gartenmöbel und Büsche um und will weiterfahren, nachdem er ausgestiegen ist und
ruft
die ganze
so
Zeit. Und
der Sündenfall ist quasi nicht so, vorher, er hat es abgelehnt, mit dem Auto zu fahren und dann später bringt er ihr das Autofahren bei und sie stirbt dann durch das Auto.
Hm.
Auch so, Entschuldigung, nur nochmal diese Bibelmetapher.
Ja, ich wollte halt darauf hinaus, dass ich verstehe das halt auch irgendwie nicht so wirklich, was die Apollonia da soll, weil die ist halt offensichtlich irgendwie so ein Objekt halt für ihn auch.
Mhm.
Und er ist halt meinem Empfinden nach total gefühlskalt ihr gegenüber. Also man sieht ihn halt kaum noch lächeln.
Mhm.
So und ich finde ihn auch fast ein bisschen unheimlich da.
Ja, der wird ja auch immer unheimlicher im Laufe des Films.
Und anders war es halt mit Kay, weil die war halt noch so ein Teil von ihr.
Mhm.
Ja, also bei der Hochzeit von Conny und Carlo soll sie noch mit auf das Familienfoto sogar drauf, so, obwohl die Leute zum ersten Mal gesehen hat und es eigentlich auch gar nicht möchte.
Aber du hast dir die Frage eigentlich schon gleich beantwortet, so. Die soll einerseits halt seine Veränderung symbolisieren und andererseits halt den Kontrast zu Kay darstellen. Und das wird leider in dem Film nur angedeutet, aber dass halt Kay ein ganz anderer und viel stärkerer Charakter ist und dann auch quasi im Finale des Films daran total zu leiden beginnt, dass Michael der geworden ist, der er ist, weil sie halt eben nicht das Liebchen ist, was schweigt und einfach nur dekorativ aussieht, sondern sie
und
halt Fragen stellt.
Suppe kocht.
Genau. Und das Dritte wäre dann halt natürlich wieder dass halt zu so einem Paradies auch gehört, dass man da die Liebe findet, nicht?
Ja, aber das ist ja dann nicht die Liebe.
Ja, das, was dieser Michael noch für Liebe halten kann. Naja, jedenfalls zu Hause in Amerika ist die Kacke auch so richtig am Dampfen. Da hat sich nämlich die Ehe von Carlo Rizzi und
Conny auch zum Schlechten entwickelt und er verprügelt sie, was, das muss man Sonny auch mal zugute halten, er, der gar nicht einsieht, dass Conny verprügelt wird und sich da halt an Carlo Rizzi rächt, aber das, wie, indem er den verprügelt. Aber das wiederum ist dann auch sein Tod, denn Carlo Rizzi verrät ihn dann und inszeniert eine weitere Prügelorgie, wo dann Conny Sonny zu Hilfe holt und der dann dadurch seinen Tod findet.
Also der findet nicht dadurch seinen Tod, sondern der
wird dann in eine Falle gelockt. Ja, genau, in einen Hinterhalt gelockt. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, ist die Szene nach dem Tod von Sonny, weil die ist auch wieder total schön fotografiert. Wir sind wieder in diesem Zimmer, das Arbeitszimmer des Paten. Und Tom Hagen sitzt auf seinem Sessel, auf dem er auch schon am Anfang sitzt, was offensichtlich so sein Platz ist, so ein kleiner Stuhl am Rand, und trinkt einen Schnaps. Und hinter ihm im Bildhintergrund ist halt überlebensgroß quasi dieser Sessel und der Schreibtisch des Paten. Und der ist halt leer so, weil die Hoffnung, Sonny ist halt gerade eben gestorben so und er hat niemanden mehr, den er beraten kann. Und dann kommt Vito in das Zimmer und ist total gebrechlich und Tom Hagen muss ihm erzählen, dass Sonny tot ist.
Ja, ich habe noch eine kleine andere Frage. Ja. Mir ist nämlich aufgefallen, weil wir ja eben in der Hochzeitsnacht sehen, wie Apollonia sich entblößt. Die hat so total komische Brustwarzen. Ist jetzt auch aufgefallen?
Ja, das sah aus, als wären die überschminkt
genau, worden. Genau, das habe ich mir nämlich, habe ich mich gefragt, ob das halt irgendwie zu unzüchtig gewesen wäre, Brustwarzen zu zeigen und ob die deswegen die irgendwie so Hautfarben angemalt haben oder was Wachs drüber geklebt oder so.
Ich habe keine Ahnung. Eigentlich ist ja so, so die 70er, wo der Film gedreht wurde, waren da ja eigentlich schon so freizügig. So. Das ging ja
Man Ende hätte der sie ja auch einfach los. Von hinten zeigen können.
Ja, ich habe so, keine ne? Ahnung. Vielleicht sah die halt auch einfach so aus, die Frau. So.
Das ist voll die, ich meine.
Ich habe auch nichts dergleichen gelesen oder so. Das ist mir auch schon aufgefallen, dass das irgendwie merkwürdig aussieht. Aber ich will hier auch niemanden nichts unterstellen, so vielleicht. Gibt ja viele Variationen auf der Erde.
Ja, ich dachte nur so, hab ich halt noch nie gesehen, ne? Aber gut.
Lass mich noch mal.
Ich habe geschrieben, Carlo brügelt Frau. Das ist jetzt der hessische Dialekt.
Ja, nicht? Du wirst nämlich schon hessisch eingedingst. Eingedingst. Genau, also aber nach Sonnys Tod. Oder willst du noch was davor sagen?
Also, nö, es hat mir schon gesagt, dass er an diesem Schild Don't Worry Mom vorbeifährt, als er seiner schwangeren Schwester zu Hilfe eilen möchte.
Ach so. Das hattest du vorhin gesagt, aber da hatte ich die Symbolik noch nicht verstanden. Das nächste, was wir halt sehen, ist ja, dass die halt diese Friedensverhandlung zwischen den fünf Familien und den Corleones und da kommt der ja einer von zwei wirklich ganz kleinen Schwachpunkten des Filmes. Das hatte ich ja auch beim Gucken, das ist mir auch erst diesmal aufgefallen, gesagt, so dass sie halt, also sie sind halt bei dieser Familientreffen hört jetzt komisch an, nicht so gemeint. Und er redet halt so die ganze Zeit mit Tartaglia, der Pate, und das Treffen wird offensichtlich von einem anderen Paten geleitet, der sich Bassini nennt, so. Und dann auf der Rückfahrt von diesem Treffen, wo die sich dann halt auch eine Einigung finden, sagt halt Don Vito zu Tom Hagen, dass Bassini der eigentliche Strippenzieher ist und nicht Tartaglia. Und da kommt halt so ein ganz dramatischer Akkord, so, und wie er sagt halt so, oh, Bazzini ist ein Mann, den wir nicht unterschätzen sollten. Tom Hagen so, oh, du meinst Tartaglia? So, nein, Tartaglia ist nur eine Puppe. Heute ist mir klar geworden, dass Bazzini die Fäden in der Hand hält und so, badadam, und sowas kommt so. Und das ist halt ein bisschen überdramatisch dahingehend, dass wir halt davor überhaupt keine Informationen zu Bassini bekommen haben. So, wie, außer dieses eine Bild, dass der da offensichtlich am Kopf des Tisches saß und diese Verhandlungen geleitet hat. Und diesem einen Gespräch, der war auch auf der Hochzeit gut, aber wir haben einfach keine Informationen, wer Bazzini ist. Wir wissen nicht, ob der mächtig ist oder
ja, doch, dass es halt ein sowas. Mafia-Boss ist.
Ja, aber wir wissen auch, dass Tataya ein Mafia-Boss ist. Mhm. Aber warum das jetzt so dramatisch ist, dass Bazzini die Fäden in der Hand hält und nicht Tataya, das ist halt, das wissen wir zu dem Zeitpunkt eben nicht. Und deswegen ist diese Szene ein bisschen albern.
Ne? Ja, also es geht ja darum, dass Vito Corleone Frieden möchte und der sagt so, er hat einen Sohn verloren, Tataya hat einen Sohn verloren, aber jetzt wollen sie mit der aufhören, irgendwie Blutrache zu nehmen, weil es ja nichts bringt. Und dann schaut Tataya zu Bazzini rüber und Bazzini nickt ihm zu und erst dann steht er auf und dann umarmt er sich mit Vito Corleone.
Ja, ja, aber was ich meine halt ist, wir haben kein einziges Bild gesehen, was Bazzini einen gefährlicheren Gegner macht als Tataya. Wir haben nur, wir hören jetzt einen Dialog, in dem Vito aus dem Blauen heraus auf einmal sagt, dass Tataya sich so einen Plan nie hätte ausdenken können, dass es auf Bazzinis Mist gewachsen so. Und das ist halt der Bruch von Show Don't Tell. So, wenn Bazzini irgendwie besonders gefährlich ist, so für die Corleones, gefährlicher als Tataya und das irgendwie eine super wichtige Info ist, dass er die Fäden in der Hand hält, hätten wir irgendwie vorher mal ein Bild sehen müssen, in dem wir halt mitbekommen, dass Bazzini nochmal eine ganz andere Hausnummer ist als Tataya. Verstehst du, was ich meine?
Ja, wobei mich das halt nicht so, also.
Das ist halt so, ja, das ist Jammern auf sehr, sehr hohem Niveau, weil der Film halt bis zu dem Moment für mich perfekt inszeniert ist und wirklich alles klar macht. Und jetzt kommt halt irgendwie als weißes Kaninchen auf einmal Bazzini aus dem Hut gezaubert so und uns soll weiß gemacht werden, der ist irgendwie super gefährlich, ohne dass wir vorher da was gezeigt haben bekommen. Ein Punkt Abzug vielleicht geben, aber ist jetzt wirklich nicht dramatisch für den Film. Hat mich nur so ein bisschen so so ein ganz kleines Schwäche in der Inszenierung.
Aber ist dir auch aufgefallen, dass bei der Besprechung, bei den Friedensverhandlungen im Hintergrund eine amerikanische Flagge hängt in dem Raum und dass da auch ein Bild hängt von, wie ich meine, Lincoln.
Ja, du hast es während des Films schon erwähnt.
Also das ist wieder das Gleiche. Sagen? Du hast da halt die Zeichen für den amerikanischen Staat, für die amerikanische Demokratie. Ja, und wer verhandelt da wie in so einem offiziellen Saal? Halt die Mafia-Gangster.
Wieder unter der Oberfläche. Ja, schön.
So als wahre als die wahren Handelnden in dieser Gesellschaft halt, in der amerikanischen.
Wir sehen dann auf alle Fälle als nächstes Michael, der wieder versucht, mit Kay anzubandeln. Wir erfahren, dass er jetzt schon seit einem Jahr wieder in Amerika ist und da fasst er dann auch seine Veränderung in Worte, nämlich als wir ihn das erste Mal gesehen hat, hat er noch gesagt, so ist meine Familie, so bin ich ich, was die Trekking-Geschäfte angeht. Und jetzt macht er einerseits Kay einen Antrag, dass sie ihn heiratet, andererseits verspricht er ihr, dass sie in 5 Jahren quasi, also sagt, jetzt bin ich halt drin im Familiengeschäft, aber in 5 Jahren werden wir keine illegalen Geschäfte mehr machen. Und das ist quasi auch so der Spruch, mit dem er Kay dann rumkriegt. Das Versprechen.
Was ich halt interessant finde, ist, dass wir deren Hochzeit halt nicht sehen. Ja, wir sehen da zwei Hochzeiten, zwei große, nämlich die erste. In der die Familie vorgestellt wird und die zweite, in der Michael Apollonia heiratet.
Ja.
Aber von Kay und ihm sieht man nichts.
Ja.
Das fand ich merkwürdig, dass sie offenbar darauf eingeht, also dass sie sich wieder mit ihm zusammentut.
Nee, man hatte ja schon gesehen, dass sie ihm auch ziemlich nachgetrauert hat. So, sie ist ja da auch mal irgendwann ganz dreist einfach bei denen aufgetaucht. Mhm. Und Tom Hagen hat ihr klar gemacht, dass er ihr einfach nicht sagen darf, wo Michael ist und dass er ihm auch keinen Brief schicken darf, weil das alles Michael gefährden würde. So.
Mhm.
Also, die war schon ziemlich verknallt in den einfach. Aber natürlich, das ist schon recht. Aber in der Film fängt dann ja auch einfach an, große Sprünge zu machen.
Ja.
Wir erfahren immer wieder, dass viele Jahre vergehen.
Plötzlich haben sie nämlich auch schon Kinder.
Genau. Und ich würde jetzt auch zum Ende kommen, oder es sei denn, du hast dazwischen noch irgendwas?
Ach nee, das ist nur noch so eine Kleinigkeit einfach, wie der Michael hat. Also es gibt so eine Szene, in der Tessio und Clemenza eine eigene Familie gründen wollen.
Mhm. Mhm.
Und dann sind sie halt irgendwie alle zusammen in diesem Arbeitszimmer. Und Tessio und Clemenza sprechen die ganze Zeit den Vito Corleone an.
Genau, der Michael ist offiziell schon Boss.
Genau, und Vito hat halt irgendwie so ein kariertes Hemd und eine graue Strickjacke an und füttert die Fische die ganze Zeit.
Ist mir
Zeit
auch
so
aufgefallen, dass er von dem Moment an, wo er nicht mehr Part ist, trägt er keine Anzüge mehr.
Genau.
So.
Und bei Michael ist es halt gerade andersrum. Der hat dann plötzlich so total schicke Klamotten an und immer so ein komisches Halstuch. Und
ja. Ja, aber das.
Und er hat doch dann immer dieses Taschentuch an der Nase.
Ja, das ist irgendwie.
Aber das verschwindet das wieder.
Ja, das ist so, das ist so Fanservice für die Leser des Buches. Ich habe ja das Buch gelesen, leider. Mhm. Also es ist wirklich ein Film, wo, auch wenn ich nichts halte von dem Vergleich Buch und Film, weil zwei verschiedene Medien, aber trotzdem sage ich es, dieser Film ist um Meilen besser als das Buch, weil er halt einfach den ganzen Trash aus dem Buch rausgeschmissen hat. All die blöden Handlungsstränge, also im Buch hat halt zum Beispiel Johnny Fontaine ganz, ganz viel noch Handlung und auch zum Beispiel so dieses, halt diese, das ist schon so albern, dass ich kaum noch sagen will, es gibt so eine ganz abstruse Geschichte von dieser Brautjungfer, die da am Anfang von Sonny gepoppt wird. Die hat nämlich eine so große Vagina, dass nur Sonny sie befriedigen kann und die kriegt dann am Ende, wird die noch halt operiert, so dass sie dann eine Verkleinerung ihrer Vagina bekommt, so dass dann auch sie Sex mit anderen Männern haben kann. Das ist das Niveau des Buches. Also, da hat Francis Ford Coppola wirklich gute Entscheidungen getroffen, was er weggelassen hat. So. Und jetzt weiß ich gar nicht, wie ich da drauf kam. So.
Die Nase.
Achso, genau, die Nase. Genau. Man erfährt halt in diesem Buch auch, dass halt Michael irgendwie da so die irgendwas im Gesicht zertrümmert bekommen hat, als er vor dem Krankenhaus von einem Polizisten verprügelt wurde. Und ihm deswegen die ganze Zeit immer die Nase läuft und auch noch so ein Arzt, der auch noch so einen Sideplot hat in dem Buch, der schafft es dann, glaube ich, das wieder so zu operieren, dass das dann wieder weggeht. Und deswegen läuft ihm halt zwischendurch immer die Nase, aber später ist es wieder weg. Und dieses Dezent mit dem Taschentuch, das ist halt einfach nur, wie gesagt, Fanservice für die Leser. So, die Story findet statt, ich lasse sie nur aus. So.
Ja, aber es gibt da noch eine weitere Szene, in der er sich nochmal behaupten muss als der neue Don.
Mhm.
Als er nämlich nach Las Vegas fährt und von Mo Green die Anteile an dem Casino und dem Hotel haben möchte. Und ihm dann im Übrigen auch nochmal ein Angebot macht, das er nicht ablehnen kann. Und sein eigener Bruder Fredo hat noch nicht verstanden, dass Michael jetzt das Sagen hat.
Mhm.
Und der hat auch noch so eine Party organisiert für die Gäste, die der Michael dann ganz brüsk entschieden auflöst oder auflösen lässt. Und da sieht man halt auch nochmal, dass der so sich wahrscheinlich so verändert hat. Ja, also dass er eben dieses dominante und dieses kalte Verhalten an den Tag legt, so.
Ja. Die Szene setzt halt auch für Teil 2, also große Teile der Handlung in Teil 2 werden in dieser Szene angelegt, so, weil es ja dann sehr stark um das Verhältnis zwischen Michael und Fredo geht im zweiten Teil.
Aber ich fand die Szene halt dann eben doch nochmal wichtig, weil er das dann halt doch mal selber sagt. Ja, so der, dieser Klischeesatz, ja.
Mhm.
Den nimmt er halt in den Mund, um Kai zu erklären, mit was für einer Familie sie sich da eingelassen hat, ja.
Mhm.
Was für Leute sich da handelt, und dann am Ende sagt das selber von sich.
Ja. Ja. Das er dann quasi ist seine voll, ja, seine Metamorphose abgeschlossen.
Jawohl.
Und das kriegen wir dann wieder auch mit einer christlichen Metapher, dass er nämlich am Ende, er steht Taufpate bei seinem Neffen, aber anscheinend, ich bin nicht Katholizist,
Katholisch.
Katholik, genau. Ich kann das nicht nachvollziehen, aber anscheinend muss er im Namen seines Neffen das Glaubensbekenntnis sprechen, so.
Mhm.
Und die ganze Zeit so Sachen sagen, wie, dass er dem Bösen entsagt und so.
Mhm.
Und das ist halt gegengeschnitten dann mit einer ganzen Orgie von Ermordungen, weil er halt zeitgleich dazu alle aus dem Weg räumen lässt, die Feinde der Familie sind. Also Tataja, Bazzini, Tessio, Calorizzi kommt einen Tick später, das ist, den nimmt er sich nochmal persönlich vor, weil er quasi den nochmal
ein
Geständnis haben will, genau, Mo Green. Sonst noch wer?
Da waren noch ein, zwei dabei, die ich nicht wiedererkannt habe.
Es waren vielleicht die anderen Mafia-Bossen, so, keine Ahnung. Also er räumt einmal auf, und das halt parallel zu dieser Taufe, die halt quasi jetzt, er wird getauft als Pate, auch so in der Bildsprache ist.
Mhm.
Und ja, halt auch das nächste christliche Symbol in dem Film.
Ja, und dass er halt dem Bösen abschwört offiziell, aber genau das Gegenteil gerade macht. Willst du noch was zu dem Baby sagen?
Was habe ich denn nicht gesagt? Das Baby ist doch, habe ich gesagt, bei der Produktion. Das Baby wird gespielt von Sofia Coppola, die ja selbst im dritten Teil dann noch als die Tochter des Paten auftritt, und heutzutage, weil sie auch offensichtlich, so meinen viele, kein so großes Talent zum Schauspiel hatte, ist sie aber eine ziemlich gute Regisseurin geworden, der wir uns auch in einer der nächsten Folgen widmen. Eigentlich war es die nächste Folge, aber jetzt ist was gerade passiert, was wir noch dazwischen schieben werden.
Mhm. Genau.
Kommen wir zur letzten Szene, oder hast du davor noch was zu sagen?
Nö, können wir machen.
Letzte Szene kriegt er erstmal, also er hatte halt auch Carlo Rizzi umgebracht, das kriegt er dann von Conny vorgeworfen, und Kay kriegt das mit und stellt ihn dann halt zur Rede, ob er tatsächlich Carlo Rizzi hat umbringen lassen, und er schreit sie erst an, sie soll ihn nie nach seinen Geschäften fragen, und dann irgendwann willigt er, als sie nicht locker lässt, ein und sagt so, okay, dieses eine Mal darf sie fragen, und dann belügt er sie aber und sagt, er hat Carlo Rizzi nicht umgebracht, und es ist quasi, da ist dann quasi sein Niedergang perfekt, weil er halt, ja, jetzt ist er nicht einmal mehr zu Kay gut, so. Und hat zum Schluss sogar sie verraten, und
er wendet sich von seiner besseren Hälfte
ab. Genau. Das ist gut. Ja. Und im Kontrast halt zu der Szene, die du eben sagtest, so, wo sich die, die Untergebenen ihn nicht ernst nehmen, sehen wir dann halt, wie Clemenza und neue Capos da irgendwie ihm die Hand küssen, und wir sehen es wieder aus dem Point of View von Kay, und vor Kays Nase wird halt die Tür geschlossen, und sie ist halt ausgeschlossen, und Michael ist der neue Pate, und die Geschäfte finden wieder hinter verschlossenen Türen statt. Das war eine sehr, sehr schöne Schlussszene und auch eine sehr, sehr berühmt gewordene, auch oft zitiert. Nur, wir beschließen das Kapitel mit noch ein paar Zitaten und Referenzen, die der Film selbst macht. Nämlich zitiert er Habe ich gelesen, habe ich also ich habe nie King Lear gelesen, deswegen kann ich es leider nicht bestätigen. Ich habe nur gelesen, dass die Geschichte mit den drei Söhnen und dem Jüngsten und so, oder wie genau im Detail, weiß ich nicht. Das ist halt die Geschichte aus dem Drama King Lear von Shakespeare.
Ach, das gibt's aber auch noch woanders.
Wo?
Zum Beispiel bei dem Märchen Der Knüppel aus dem Sack.
Ja, es ist wahrscheinlich auch so ein Mythem oder so.
Immer der
so
Jüngste von Trope. Den dreien.
Ja. Ja, das ist ja okay. Das ist ja Dreierformel, ganz klassisch einfach. Ja. Der Panzerkreuzer Potemkin wird zitiert. Nämlich, es gibt so eine berühmte Szene im Panzerkreuzer Potemkin, wo jemand durchs Auge geschossen wird und diesen Tod erleidet. Hier Mo Green. Das Testament des Dr. Mabuse wird im vorletzten Shot zitiert. Das weiß ich, ich kenne leider den Film nicht, von daher kann ich das leider nicht sagen. Und Heißes Eisen aus dem Jahr 1953, da kommt schon mal die Geschichte mit der Frau, die im Auto explodiert. Habe ich schon gesagt, die Parallelen...
im explodierenden Auto sitzt.
Genau. Das ist ja richtig, diesen Song von den Ärzten. Meine Freundin ist einfach explodiert. nein, ich habe das jetzt übrigens von der Melodie zwei Songs zusammengeschmissen, aber meine explodierte Freundin ist ein Song von den Ärzten. Psycho hatte ich schon gesagt, halt dieser Twist im Hauptcharakterwechsel. Und Bonnie und Clyde wird ziemlich eindeutig auch im Tod von Sonny zitiert, weil die halt auch einfach so vor ihrem Auto auch ungefähr das gleiche Modell mit Kugeln durchlöchert werden von Maschinengewehren, so wie Sonny da vor seinem Auto steht. Bonnie und Clyde könnten wir eigentlich auch nochmal gucken. Habe ich auch schon mehrfach gesehen, aber finde ich auch einen ziemlich coolen Film.
Ja, aber der muss erstmal ganz hinten auf die Warteliste.
Ja, ja. Kommen wir doch zum letzten Akt unseres kleinen Stückes über den Paten, indem wir uns damit auseinandersetzen, welche Wirkungen und Einflüsse er hinterlassen hat. Und deren waren es tatsächlich nicht wenige.
Wie viele Wirkungen und Einflüsse hat der Pate denn bei dir hinterlassen?
Ja, eine ganze Menge, doch, ja, ja. Aber
sonst so?
Er hat vor allem den Gangsterfilm verändert. Der Gangsterfilm sollte nie wieder das sein, was er mal war. Und das ist ganz lustig, wie da halt auch Zufälle halt zusammenspielen. Also so diese Mafia-Filme, Mobster-Filme, sowas, die hatten in den 30er, 40er Jahren ja eigentlich schon mal eine Höhe.
Was ist denn ein Mobster-Film?
Ja, halt Mob ist ja halt das englische Wort dafür. So. Daher Gangster. Kommt ja auch das deutsche Mobbing. Ja, genau.
In England sagst du, ich bin Mobster. Ich war nicht in Amerika.
Das Genre ist Mobster-Film. So. Also, nicht das, ich glaube.
Voll Mobster-mäßig.
Vielleicht erzähle ich auch gerade Scheiße, aber ich meine, komm. Muss ich jetzt natürlich nachschauen. Jedenfalls.
Voll der gefährliche Mobster.
Hatten diese Filme in den 30er, 40ern einen Höhepunkt gehabt, aber ja, hier bezeichnet insbesondere in den USA im engeren Sinne Personen, die im organisierten Verbrechen tätig sind, der Mobster. Du lachst, aber nur solange du kannst.
Bis ich mal einem Mobster begegne.
Ja, wie gesagt, da kommt halt das Wort Mobbing her. So, nicht?
Ja, das klingt natürlich schon wieder böse.
Echt?
Außer einmal in der Woche beim Wohnungsputz.
Hat. Ist aber auch ein Clown jetzt gegessen.
Ich habe den Grießbrei leer getrunken.
Lecker. Mit extra Babyspeichel. Also, was ich sagen wollte, in den 30er, 40er Jahren hatte dieses Genre schon mal einen Höhepunkt gehabt. Aber damals gab es ja etwas, was eine solche Darstellung wie beim Paten
verboten hätte.
Verboten hätte, nämlich den Hays Code. Der, wir hatten das Thema.
Es gab noch
schon
keinen Farbfilm.
Ja, das kommt dazu. Aber wir hatten das Thema auch schon halt bei It's a Wonderful Life, dass halt der Hays Code dafür sorgte, dass am Ende der Gute gewinnen musste. Ah, nee, bei It's a Wonderful Life haben sie es ausgetrickst oder halt so.
Das war das nicht mit dem alternativen Ende?
Das war bei Vertigo, genau, mit dem alternativen Ende, das, wo dann der Böse noch bestraft wurde, weil dass der Hays Code einfach vorsah, dass halt das, also Gangster durften nicht sympathisch und nicht irgendwie als Gewinner dargestellt werden. Mhm. Und deswegen wäre so ein Film wie Der Pate einfach nie durch die Zensur gekommen. Aber nachdem er dann einmal in der Welt war, wurde er natürlich als Blaupause für sämtliche Mafia-Filme, die da kamen, genommen. Und keiner konnte, selbst wenn er versucht hat, sich bewusst davon abzugrenzen, konnte trotzdem kein Gangsterfilm diesen Film ignorieren, so, weil er einfach Maßstäbe gesetzt hat, nicht? Sie. Aber ganz profan war er auch.
Hast du auch von dem Brei gekostet?
Nein, mir ist so die Stimme gerade verreckt. Ganz profan hat er auch eine mordsmäßig viel Kohle gemacht, nicht? Der hat hier ein Dings vom Winde verweht abgelöst als der erfolgreichste Film aller Zeiten. Vom Winde verweht hatte seit 1939 diesen Titel gehalten und dann kam der Pate und hat ihn entrissen. Allerdings durfte ihn nicht lange halten. Weil ein paar Jahre später kam dann der weiße Hai und hat ihn sich gefischt. Naja, jedenfalls nicht nur die Kinoklassen, oh Gott,
Kassen.
Kinokassen klingelten, sondern auch die Kritiker waren begeistert und haben den Film gefeiert. Es gibt so ein paar zeitgenössische Kritiken, die sagen so, ganz nett, aber nicht das große Meisterwerk, aber diese Rezeption hat sich ziemlich schnell geändert und der Film hat bei Rotten Tomatoes einen Wert von 100% fresh, also es gibt keine schlechten Kritiken zu diesem Film. Das ist auch etwas sehr Seltenes. Die Mafia selbst hat später gesagt, die am Anfang ja noch so gegen den Film waren, dass der Film ihr Lebensgefühl getroffen hätte wie kein zweiter.
Ach so, so wären sie gern, ja.
Ja, oder halt so sehen sie sich. Mhm. Und ich hatte auch den Namen, aber irgendwie so ein Autor, der sich mit der Mafia auseinandersetzt, meinte, der Pate wäre der beste Werbespot für die Mafia gewesen, den man sich hätte denken können. Kann man auch drüber streiten, wenn man diese Charakterwandel von Michael sich anguckt. Ja, das wäre dann auch so der einzige Vorwurf, der im Film gemacht wurde, dass er die Mafia romantisiert. So.
Das wollte ich auch sagen.
Genau, da könnte man auch wieder in unsere Diskussion einsteigen, von wegen haben Filme eine moralische Verantwortung, denn man könnte ihn durchaus vorwerfen, dass er halt in keinster Weise Opfer zeigt. Also wir sehen weder Prostituierte noch irgendwie Leute, die Schutzgelderpressung erleiden müssen oder irgendwie Glücksspielabhängige. Wir sehen das Schlimmste halt diesen Filmproduzenten mit dem Pferdekopf, aber da der so ein Arschloch ist, ist es nicht so, dass wir uns da irgendwie von dem,
ich finde schon schlimm.
Ja, aber der tritt halt vorher so arrogant auf, dass du halt nicht irgendwie mit dem sympathisieren kannst. Es ist was anderes als, keine Ahnung, bei The Wire ziehen die das halt die ganze Zeit durch, dass die eben nicht nur die Perspektive der Dealer zeigen, sondern rund um die Uhr halt auch immer zeigen, was mit den Junkies abgeht. Mhm. So. Und wenn du halt dann so einfach Opfer als Identifikationsfiguren hast, dann kriegst du natürlich ganz automatisch eine ganz andere Einstellung.
Ja, wir haben hier immerhin so Todesopfer.
Ja, aber das sind alles ja selber Gangster. Mhm. So, das ist ja, das wird ja dann auch deswegen mit der Metapher Krieg benutzt. So. Mhm. Naja, aber es ist jetzt, ich finde, wie ich schon sagte, durch diesen Charakterwandel von Michael eben ist es halt abschreckend genug und eben kein Werbespot. Und von daher würde ich dem jetzt auch nicht irgendwie irgendwas vorwerfen.
Nö, also ich sehe das aber schon so, dass das halt schon arg romantisiert ist. Also sind genau die Worte, die da in meinem Kopf schon drin waren. Und genau, weil man halt bedenkt, dass es die Mafia tatsächlich gibt und wie übel die halt ist. Mhm. Ja. Mhm. Das ist schon so ein bisschen ja, das ist nicht schwach, aber das ist vielleicht ein Kritikpunkt, ja. Aber wie du schon sagtest, ist halt die Frage, ob der Film das so zeigen muss oder nicht.
Muss,
also darum,
das ist immer wieder meine Diskussion.
Ja, genau.
Ja, müssen Shooter schon mal rein, gar nichts.
So. Genau, und da geht's, darum geht's halt irgendwie auch gar nicht.
Sondern, also.
Sondern es geht ja mehr darum, wie jemand auf die dunkle Seite der Macht gezogen wird.
Ja, ja, der hat den Film auch geguckt, nicht?
Wer hat den Film auch
geguckt? Ja, George Lucas, hast du doch gerade dran gedacht.
Ach so, ja.
Jetzt hab ich ja. Hab ich das? Ah, nee, da komme ich gleich noch zu. Nee, doch, habe ich schon erwähnt, oder? Dass was? dass der sich in diese Schlussszene von Michael bei der Taufe von dem kleinen Michael Francis Ritzy, die dann quergeschnitten ist mit den ganzen Ermordungen, dass sich die George Lucas in Episode 3 zum Vorbild genommen hat, in der Szene, wo Anakin da irgendwie diese die ganzen Jedi abschlachtet und parallel dann irgendwie das neue Imperium errichtet wird. So. Ich habe die gar nicht mehr genau vor Augen.
Ich auch nicht.
Lange so. Aber ich weiß so, man sieht halt so doch auch bei den ganzen Kriegen, wie sich dann die Klonkrieger gegen die Jedi wenden und so. Und dann dazwischen sieht man halt irgendwie, ich weiß nicht, ob den Imperator oder Anakin. Ich glaube, Anakin ist auch einer von den Mördern natürlich. Und ich glaube, man sieht dann immer den Imperator in irgendwie einer ähnlichen Geschichte wie Michael da. Müsste man mal nachgucken, reiche ich im Blog nach. Kennt da ja, wa? Lustig ist noch so, was auch halt den Stellenwert des Films zeigt, als der 1974 zum ersten Mal ausgestrahlt wurde im amerikanischen Fernsehen, geschah das an zwei Abenden hintereinander aufgeteilt und jeweils von 9 bis 11 Uhr und jeweils um 11 Uhr hatte die Stadt New York erhebliche Probleme mit Überflutungen der Kanalisation durch kollektives Toilettenspülen.
Ei.
Weil sie halt alle vorm Fernseher gesessen haben, sich den Film angeguckt haben und erst als er zu Ende war, sind sie aufs Klo gerannt.
Krass.
Mhm. Man kennt das ist so,
ja wie bei der
WM, genau.
Weltfußballmeisterschaft.
Nur, dass sie damals nicht so gut drauf eingestellt waren. Kommen wir zu den Preisen und Bestenlisten. Der Film hat Oscars gewonnen für den besten Film, das beste Drehbuch und die beste männliche Hauptrolle von Marlon Brando.
Ganz schön viele Superlative.
Der Marlon Brando das aber abgelehnt hat, als Protest gegen die Behandlung der amerikanischen Ureinwanderer. Und das habe ich vergessen nochmal nachzugucken. Er hat irgendwie eine Native American Frau halt hingeschickt, die an seiner Stelle halt diesen Oscar in Empfang nahm und den da so eine Protestnote verlas. Und ich meine, ich habe so ganz düster irgendwie im Hinterkopf, dass es da mit dieser Frau später nochmal einen Skandal gab und es irgendwie rauskam, dass sie gar nicht Native American war, sondern Schauspielerin oder so irgendwie. Also ein Skandierchen, irgendwo so was. Ich guck auch mal, ob ich da noch was zu finde. Wollte ich machen, habe ich vergessen. Al Pacino boykottierte auch die Oscars, aber aus weit profaneren Gründen als Marlon Brando. Der war nämlich einfach sauer, dass er nur für die Rolle als bester Nebendarsteller nominiert war.
Oha.
Obwohl er mehr Screentime hatte als Marlon Brando.
Das hätte ich jetzt nicht gedacht, der wirkt so sympathisch.
Nee, da war er angepisst, fand er nicht gut so. Musste ja noch ziemlich lange, ist ziemlich oft nominiert gewesen, so wie jetzt irgendwie Leonardo DiCaprio und musste erst so irgendwie, ich glaube Ende der 80er, der Duft der Frau und erst dann hat Al Pacino seinen Oscar bekommen. Dein Schnüffeln. Das wird wahrscheinlich Euphonic rausgefiltert haben. Paula hat gerade geschnüffelt. Ach,
nix.
AFI-Listen. Nicht? American Film Institute. Auf der ersten Top-100-Liste vom AFI landete auf Platz 3 von 1998, auf der Wiederausgabe von 2007 sogar auf Platz 2 der besten Filme aller Zeiten. Bei den besten Thrillern steht er auf Platz 11, bei den besten Filmzitaten mit dem Angebot, das man wohl kaum ablehnen könnte unter Umständen, aber vielleicht doch gar nicht, auf Platz 2, bei den Gangsterfilmen auf Platz 1 und bei der Filmmusik auf Platz 5. Rotten Tomatoes, 100%, hatte ich schon gesagt. Die IMDb, die Internet Movie Database, wählt ihn mit seinem Publikumsvoting auch schon seit Jahren auf den zweiten Platz.
Hinter
Die Verurteilten, was so ein ganz merkwürdiger erster Platz ist. Jetzt sollten wir uns den auch mal angucken. Also ich habe den irgendwie so als ganz nett in Erinnerung, aber irgendwie jetzt nicht so bahnbrechend.
Okay, ich kann ihn nicht.
Ich habe den... Vielleicht habe ich ihn da zweimal gesehen, aber mehr bestimmt nicht. Und aber wie gesagt, ich hatte auch nicht um den Grund. Es ist halt, das ist so ein ganz. Ich habe das Buch gelesen von Stephen King. Ist das eins der wenigen Nicht-Horrorbücher von Stephen King.
Ach was.
Mhm. Empire Magazine hat auch ihn auf Platz 1 der 500 besten Filme gewählt. Er wurde ebenfalls, wie es war, Vertigo hatten wir das, glaube ich, zuletzt, ins National Film Registry der USA aufgenommen, also dieses von der Kongressbibliothek, dieses erhaltenswerte Filme-Dings da. Ach so, genau, und die lustigste Bestenliste finde ich immer noch. Der Film steht auf Platz 1 jener Filme, von denen Menschen behaupten, sie hätten ihn gesehen, ohne dass sie es tatsächlich getan haben.
War da nicht auf dem zweiten Platz dann vom Winde der Filme verweht?
Genau, ich glaube, das war so Platz 1. Ja, ja. Und dann am Ende mache ich noch ein paar Zitate und Referenzen. Ich habe das so ein bisschen gegliedert. Eins noch ganz wichtig. Es gibt noch natürlich die Fortsetzung, Teil 2 und 3. Und dann gibt es noch Der Pate, die Saga.
Was ist denn Der Pate, die Saga? Ist das sowas wie das Cimmerillion?
Das ist... Das war die, oder nochmal eine Special Edition fürs Fernsehen, die chronologisch erzählt ist, nochmal mit zusätzlichen Szenen auch. Also der zweite Film, der ist ja teilweise, erzählt ja die Vorgeschichte, sehen wir den jungen Vito Corleone und wie er nach Amerika kommt so. Und diese Pate-Saga macht es dann, wie gesagt, chronologisch, er fängt halt vorne an und hört hinten auf. Und hat dann halt aus dem Bonusmaterial quasi noch zusätzliche Szenen damit reingenommen. Ich habe die auch mal gesehen, die lief mal irgendwann auf Arte, habe ich mir reingezogen. Ja, ist halt ganz nett. So, wenn man halt noch mehr sehen will, dann sieht man halt noch weitere Szenen, die ganz, ganz interessant sind. Lustig ist aber auch da wieder, dass Francis Ford Coppola die nur produziert hat, weil er mal wieder Geld brauchte. Und zwar hatte er bei Apocalypse Now, das ist auch so ein sagenumwogen katastrophaler Dreh gewesen, und da hatte er halt sein Budget unglaublich überzogen und brauchte unbedingt noch Kohle, um den Film fertigstellen zu können. Und deswegen hat er dann nochmal diese Der Pate, die Saga-Geschichte zusammengeschnitten, um die nochmal lukrativ ans Fernsehen verkaufen zu können. Mhm.
Hat sich's gelohnt, ja.
Anscheinend schon. Apocalypse Now konnte fertiggestellt werden und gilt heute auch als einer der absolut besten Filme. Die häufigsten Zitate rund um den Paten, da ist natürlich an erster Stelle ein wörtliches Zitat, nämlich eben der berühmte Satz, an offer he can't refuse, kommt vor in Mr. Bean. In Buffy zweimal oder mehrmals Buffys
Mr. Bean. Mr. Bean schwätzt doch gar nicht.
Ja, es sagt wahrscheinlich dann jemand anders zu ihm oder es steht irgendwo. Ich kann mich nicht erinnern daran, aber es in der Folge Blind Date kommt es vor.
Ja, der schwätzt schon manchmal
so. Aber keine Ahnung. Buffy, genau. Joss Whedon ist das, glaube ich, der Erfinder von Buffy. Der muss ziemlich auf den Paten gestanden haben. Der hat nämlich ziemlich viele Pate-Zitate in Buffy reingepackt. Unter anderem kommt zweimal An Offer You Can't Refuse for. Natürlich bei den Sopranos, das bietet sich auch an. Die Simpsons, Max Payne, das Computerspiel, The Wire, die Serie, hatte ich schon eben erwähnt. In Grey's Anatomy, auch so eine Serie, so auch so ein Guilty Pleasure von mir, habe ich mal irgendwie alles anguckt, obwohl es echt schlecht ist. Die Gilmore Girls, die auch die Macher offensichtlich sehr große Pate-Fans sind, weil da gibt es auch unzählige Pate-Referenzen. Hier Angel A von Luc Besson hat zitiert, die Serie Entourage auch mehrfach, aber auch in Off I Can't Refuse. Der Film 21, der Film Babylon AD, Hannah Montana, Breaking Bad und Weeds.
Und Stromberg.
Ah, Stromberg, das tut mir leid, dass ich dieses Meisterwerk wieder nicht erwähnt habe. Das nächste Bild ist dann schon ein bildliches Zitat. Ich wollte sagen, nächste Zitat. Ein
fotografisches Zitat.
Ja, also so ein richtiges filmisches Zitat halt einfach, wo Bilder zitiert werden, nämlich der Pferdekopf. Der kommt vor, oder halt Äquivalenze, das sind nicht immer unbedingt Pferdekopfe, aber
manchmal ein Kopf.
Genau, und wird auch manchmal halt auch in Dialogen so, wenn du dich weiter so verhältst, findest du noch einen Pferdekopf in deinem Bett, sowas wird auch oft gesagt, aber es werden auch irgendwie, was weiß ich.
Vielleicht mal unsere Tochter.
Keine Ahnung, Puppen werden geköpft und alles Mögliche wird geköpft und Leuten ins Bett gelegt als Referenz. Das kommt vor in Alf, in Last Boy Scout, in Ein unmoralisches Angebot, zweimal in den Simpsons, in der Serie Angel, wieder in den Gilmore Girls, in Doctor House, in Ich einfach unverbesserlich und in der Serie Justified.
Ich einfach unverbesserlich, das sind doch diese komischen Pillen da, die gelben.
Ja, ja. Und in dem ersten Film, da gibt es zwei
von. Ein Kinderfilm.
Ja, ich weiß nicht, wie, hab's vergessen jetzt, wie die das genau zitieren, aber das dürfte dann wahrscheinlich sowas sein, das ist irgendwie eine Puppe oder so. Oder vielleicht fällt es auch nur in einem Dialog. Die Orangen kommen vor. Wir hatten das schon mal in einem Film. Weißt du es noch, in welchem?
Nee.
Point Break. Da kriegen sie am Wagen, kurz bevor die Kacke so richtig am Dampfen ist, von einem Straßenhändler aus heiterem Himmel Orangen zum Kaufen angeboten.
Kann mich überhaupt nicht erinnern.
In Requiem for a Dream werden sie eingesetzt. In Lost, ist auch sehr schön.
Ah, der alte
Kerl. Genau, Locke. Locke macht das, die Geschichte mit den Orangen. Da weiß man quasi, kriegt man schon in der ersten Folge die hübsche Voraussetzung, dass Locke sterben wird. Entschuldigung, Spoiler. Wir spoilern hier übrigens. Wir wollten noch einen Spoiler-Alert machen, nicht?
Ja, ich habe gedacht, das machen wir einfach schon ewig nicht mehr.
Was machen das immer mal wieder so zwischendurch, nicht?
Ja, zwischendurch, genau.
In Family Guy, in Children of Men, in Rock'n'Roller und in Old Boy, dem Remake, werden diese Orangen auch eingesetzt als Todesboten oder Unheilsboten. Ein weiteres bildliches Zitat, Paula hält gerade eine Orange hoch.
Ja, das Süßte.
Ja, weißt du, Audio-Podcast.
Ja, aber wenn du das nicht gesagt hättest, hätte es doch keiner gemerkt.
Der hätte ja niemand den Witz mitbekommen. Komm, wir fransen out. Out, genau. Das. Die Exposition oder das Ende wird in Deep Space Nine, sehr schön, Star Trek Deep Space Nine, einmal mit dem Nagus, wird genau diese Eröffnungssequenz, I Believe in America, ich weiß nicht, was gesagt wird, aber siehst du, halt der Nagus.
I Believe in Federation wahrscheinlich.
Im Film Bulletproof, in der Serie Weeds, mal wieder auch sehr schön, so endet die erste Staffel mit der Tür, die sich schließt, in der Serie 30 Rock, in der Serie Chuck und in der Serie The Secret Life of the American Teenager wird ebenfalls entweder der Anfang oder das Ende zitiert, weil sie so berühmt sind. Nothing Personal, Just Business kommt vor in James Bond, Lizenz zum Töten. Simpsons mal wieder, Entourage in Taken, und im Lego-Movie. Ja, der muss ja auch so ein Referenzwahnsinn sein, dieser Lego-Movie. Der soll echt gut sein. Ich wollte den nie sehen, weil der halt computeranimiert ist. Und ich dachte, wie bekloppt ist es denn, einen Lego-Movie Computer zu animieren? Aber ich habe nur positive Kritiken gehört, dass der richtig gut sein soll.
Es gibt einen Lego-Movie.
Ja, der heißt auch The Lego Movie. Okay. Das muss halt wirklich so ein Referenzritt sein, der halt irgendwie sich über, also eine Parodie sämtlicher Filmklassiker irgendwie. Und das muss er wohl ziemlich gut machen. Mhm. He sleeps with the fishes, wird erwähnt in den Simpsons, wieder in den Gilmore Girls, in Grand Theft Auto, Vice City.
Also und dieses wörtliche Zitat jetzt oder die Weste mit den
Fischen? Entweder drin? Oder.
Ach so. Ich
nicht unterschieden. Bitte. Und in der Serie Joey, dem Spin-off von Friends. Und zum Schluss noch Fredo als irgendein Trottel. Kommt vor in Arrested Development, auch so eine Serie, die gute Kritiken kriegt, Entourage mal wieder und The IT Crowd. Mhm. Und das, liebe Paula, war es von mir.
Das war aber ganz schön viel von
dir. Nicht wahr? Es war wirklich auch eine der längsten Folgen mal wieder und sie ist noch nicht zu Ende, denn wir müssen noch Noten vergeben.
Richtig.
Ich weiß meine Note schon, weißt du deine schon?
Noch nicht. Ich habe es noch nicht ausgefeilt, aber sie ist ganz weit an der 100 dran. Und bei dir?
Der Pillen. Das klingt irgendwie obszön. Der Pillen. Der Film kriegt von mir die 100 Punkte minus einen Punkt.
Oh, ich habe mich gerade schon gefreut und wollte schon eine Rakete abschießen.
Nein. Lass mir immer noch Luft nach oben. Minus einen Punkt für die schwachen Frauenrollen. Ich verstehe, warum er das macht, weil es ist halt it's a man's world, dieser Untergrund so. Aber
Warte, ich kann sie sagen. Frauen und Kinder dürfen Fehler machen. Aber Männer machen keine Fehler.
Ja, es ist so. Das ist also.
Hä? Was?
Nee, das ist ein.
Das sagt der ja. Dorn, der ich alte weiß. Dorn, zum neuen Dorn.
Ja.
Ja, und?
Ja, es ist jetzt nicht meine Philosophie, aber es sagt ja auch nicht, dass das irgendwie die Aussage ist, dass das gut ist, sondern er will ja uns zeigen, dass diese Welt so männlich dominiert ist. So, das verstehe ich schon, aber bleibt halt einfach dabei, dass man auch eine starke Frau in so einen Film reinschreiben kann und dass es halt immer so eine Form von faulem Drehbuch ist, es nicht zu tun. Und besonders bei Francis Ford Coppola habe ich halt immer das Gefühl, er kann einfach keine Frauen inszenieren. Bei allem, was ich gesehen habe, das fand ich bei Apocalypse Now noch am schlimmsten. Da hat er einfach, da wäre es einfach, ist halt ein Kriegsfilm, da wäre es überhaupt kein Problem, Frauen rauszulassen und dann schreibt er Frauen in den Film rein und die sind halt so bekloppt, scheiße einfach nur, das ist unglaublich. Aber das ist halt nur so ein ganz kleiner Makel, wie gesagt, ein Punkt Abzug, weil der Film halt eine Botschaft ja hinter hat, dass er so wenig Frauen zeigt. Und das zweite, den zweiten Punkt Abzug halt für diese eine Szene, die ich kritisiert hat, wo er dieses
wo Barsini
bleibt. Barsini und nicht Tatalia. Da, 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 ohne dass wir irgendeine Ahnung haben, wer Barsini ist. Aber mit 98 Punkten kann er sich nicht beschweren, der Film, denn damit hat er die höchste Note, die ich je hier vergeben habe in diesem Podcast. Das filtert Ophonic auch raus.
Ja, aber wem willst du dann 100 Punkte geben, wenn
vielleicht noch ein Film ist? Ja, aber vielleicht sehe ich ja nochmal einen Film, den ich noch nicht kenne und der perfekt ist. Lieblingsfilm heißt ja auch für mich nicht gleichbedeutend mit guter Film. Ich kann Lieblingsfilme haben, von denen ich sage, die find ich einfach total schön, aber jetzt nicht so gut. Hier zum Beispiel Juno ist ein total schöner Film. Den sehe ich auch immer wieder total gern und ich finde ihn auch echt gut. So, aber es ist kein 100-Punkte-Film.
Ja, ich verstehe, was du meinst.
Mhm. So, deine Note will ich hören.
Ich kann das gar nicht begründen. So richtig. Also, ich finde den Film total klasse. Das sind alle meine, du weißt ja, meine fünf Faktoren, die, glaube ich.
Sag sie nochmal für die Hörerinnen und Hörer.
Okay. Gute Dialoge, gute Fotografien, Kurzweiligkeit. Ich könnte mir immer wieder anschauen. Und was war es noch?
Hier,
ach so, die Story muss irgendwie immer Aktualität besitzen.
Genau, also so. Zeitlos sein.
Ja, das ist das richtige Wort. Ja, das hat er alles. Ne? Ja. Aber der kriegt trotzdem nicht 100 Punkte von mir. Und das ist auch bestimmt nicht mein Lieblingsfilm. Einfach nur, weil der ist mir einfach zu ernst. Der ist ja, der ist so schwer. Ja, von Anfang bis zum Ende gibt es irgendwie kein Loch, leichten Moment so, und das ist jetzt nicht wirklich, spricht nicht wirklich gegen ihn, aber ne? Macht dann halt nicht so viel Spaß. Also macht schon Spaß, den zu gucken, aber wie viel kriegt er denn jetzt? Er kriegt 97 Punkte.
Und damit haben wir trotzdem einen neuen Spitzenreiter.
Jetzt.
Denke ich. Müsste ich ja, nochmal genau nachrechnen.
Sicherlich.
Aber ich glaube, du hast Vertigo 99 gegeben und ich 94. Macht
Psycho
nach,
hat von mir die 100 gekriegt.
Ja, aber der hat von mir ein paar 80 nur bekommen. Ja, schön.
Gell?
Und ich hoffe, ihr seid noch da und noch nicht eingeschlafen nach dieser Mammutsitzung. Wir haben hier so ein bisschen geschummelt, ihr habt es mitbekommen und es nicht alles an einem Stück gemacht. Ich habe immer dieses Kassetten-Geräusch, Vorspulgeräusch eingespielt. Aber das habe ich dann auch am Anfang schon erklärt. Wir haben halt jetzt ein Baby. Und ach, in diesem so. Sinne ist nicht mehr der Podcast unser einziges Baby. wenn es euch gefallen hat, hinterlasst doch Kommentare bei uns im Blog oder auch gerne bei iTunes, auch mit Sternen. Ihr könnt auch keine Kommentare auf iTunes hinterlassen, sondern nur Sterne. Das soll angeblich total super sein.
Aber ein Kommentar und keine Sterne wäre schlecht.
Ihr könnt uns auch über Twitter anquatschen. Genau, da könnte ich mal fragen, besteht Interesse an einer Facebook-Seite, wenn da irgendwie jemand der Meinung ist, dass der Spätfilm auch, ich habe den ja im Augenblick so unter Privatsprache subsumiert auf Facebook, aber wenn da jemand irgendwie will, dass der eine eigene Seite bekommt, das ist lustig, dass du sagst, nee, weil da hat sich ja mal fast Wir müssen reden, der Podcast drüber aufgelöst, beziehungsweise hatte sich zwischenzeitlich schon mal aufgelöst über diesen Streitpunkt und sind dann später wieder zusammengekommen.
Nee, wollte ich nämlich gerade sagen, wenn du eine Facebook-Seite namens Spätfilm einrichtest, dann benenne ich den Spätfilm um in Gangster streichen Katzen.
Tja, aber wenn unsere Hörerinnen und Hörer das wünschen, würdest du dann trotzdem Nein sagen?
Ja, klar.
Gut, und wenn ich dann Spätfilm oder inoffizielle Fanseite des Spätfilms, das kannst du ja niemandem verbieten.
Ja, ich bin halt gegen Facebook.
Ja, ich weiß, aber es gibt ja, also du kannst ja einfach Fanseiten auf Facebook machen, so. Nicht? Naja, ihr könnt mir trotzdem sagen, ob ihr das wollt, und falls ja, dann kann ich hier Paula nochmal um den Finger wickeln und ihr das Gegenteil verkaufen.
Denkst du, ich wäre so eine schwache Frau wie einer aus den Paten?
Nee, das denke ich ganz bestimmt nicht.
komm, jetzt machen wir Schluss, genau. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao.
Man hört sich.
I love it and I want it all. I'm wild about that thing. just give my bell a ring. You can press my button, I'm all about that thing. If you want to satisfy my soul, come on and rock me with a study roll. I'm all about that thing. Yeah, I like your ting-a-ling. Kiss me like you mean it. I'm all about that thing.